19 Uhr. Geisteskranke haben die Werkstatt vom Nikolaus überfallen. Innen die Nacht, als das Rentier starb.
Also den können Sie doch nicht bringen. Das Ding sieht aus wie eine Weihnachtssondersendung der Menschenfamilie.
Frank Cross ist mehr als nur der jüngste Präsident eines Fernsehsenders, den es je gab.
Die Sicherheitsbeamten sollen seinen Schreibtisch ausräumen und ihn rauswerfen.
Er ist gefeuert? Aber es ist doch Weihnachten.
Ich danke Ihnen.
Rufen Sie die Buchhaltung an, Gratifikation sperren.
Vorsicht!
Er ist ein fürsorglicher Chef.
Danke, meine holdi Schwester. Ich kann das Geweih nicht an den kleinen Burschen ankleben. Hab schon mit Sekundenkleber versucht.
Habt ihr es mit einem Tacker versucht?
Aber plötzlich ändert sich sein Leben.
Du wirst Besuch bekommen von drei Geistern. Morgen zur Mittagszeit.
Oh je, morgen passt mir nicht, Lou. Und wie es aussieht, ist die ganze Woche schon voll.
Autsch. Jeder, der glaubt, dass Frank Weihnachten nicht mag, liegt falsch. Es sind die Geister, die er nicht mag.
Ah, der gefällt mir besonders.
Hallo, Frank. Ich bin der Geist der gegenwärtigen Weihnacht. Ein Toter!
An einen noch bekloppteren Tag kann ich mich nicht erinnern.
Er hatte mit allem gerechnet, nur nicht damit, dass sie wirklich kommen. Bill Murray in Die Geister, die ich rief.
Na, bleib zurück, Mann. Das wird vielleicht bei den Tussis, aber nicht bei mir.
Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo.
Kaltstart jetzt so hier, oder?
Ja, Kaltstart, los.
Okay. Hallo, liebe Freunde, da sind wir wieder bei Spectral Radio, letzte Folge in diesem Jahr. Und mit mir hier bin nicht nur ich, nee, Moment, ist auch der Timo. Hallo, Timo!
Ihr werdet Besuch bekommen von drei Geistern. Erwartet den ersten um eins und den zweiten um zwei und den dritten um wann immer er es schafft. Hallo, lieber Danny. How do you do?
How do you do? Ja, alles gut. Und bei dir?
Oder warte. Wollte er ein Lied draus machen, aber das ist doch ein, es ist eine Frage.
Ja.
Ja, wie geht dem?
Wie geht denn? Ja, mir geht's gut. Es ist das Jahr neigt sich dem wohlverdienten Finale und es herrscht oder es kommt ein bisschen Ruhe in den Puff, ja, durch den Lockdown. Also es ist gerade entspannend. Und bei dir?
Ich finde, ach, dieser Lockdown ist total geil. Das ist dann natürlich die falsche Ansage für die Leute, die schreiben, oh mein Gott, in diesen finsteren, tristen Zeiten bin ich froh, dass mir noch Spectral Radio bleibt. Und dann höre ich mir das an und die sagen, oh, was ein geiler Lockdown, ich bin nur am Abfeiern. Nein, aber dieser Lockdown, der tut mir richtig gut im Moment. Das ist schön. Schön draußen.
Ich glaube, der wird generell den Leuten ein bisschen gut tun, weil diese Spreading Party, die da ja irgendwie entstanden ist, ne? Also so hoch wie die Zahlen geschossen sind, das geht ja auf keine Kuhhaut mehr. Also da muss ja dringend was passieren.
Ja, das ist die Ironie an der Sache. Ich habe jetzt endlich wieder einen Grund rauszugehen, ja, und das Draußensein zu feiern. Und vor allem muss ich nicht mehr in die Wälder und auf die Felder fliehen für Spaziergänge, sondern ich kann durch die Innenstadt ziehen, weil ich nicht mehr so ausweichen muss. Denn die Menschen haben ja keinen Grund mehr rauszugehen, weil die Geschäfte zu haben.
Das stimmt.
Und klar, ab und zu der eine oder andere Bäcker hat auf und da stapeln sie sich dann davor, aber da kann man ja dann irgendwie drumherum gehen.
Das ist ja verrückt, da kann man drumherum gehen.
Da kann man drumherum gehen. Ich war heute bei der Post, ich habe ein Paket weggebracht.
Ach, du auch?
Ja, du auch?
Ich habe zwei Pakete weggebracht.
Das kriegst die Tür nicht. So, der muss mich direkt wieder toppen hier. Das ist der Hammer. Dann denke ich, ich hau mal richtig einen raus, aber der Danny legt direkt noch einen drauf. Ja, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber das war Schlange bis nach draußen, aber alle so Abstände von 3 Metern. Das war ganz angenehm.
Ja.
Ich genieße das gerade. Es ist nicht so wie der erste Lockdown. Der erste Lockdown war so, oh mein Gott, wir können das irgendwie nicht einschätzen, sowas war noch nie da, es ist alles frustrierend und tot und ja, seltsam und jetzt ist es irgendwie fast schon ein bisschen befreiend, vor allem weil auch diese Einkaufsterrorzeit, weil die wegfällt.
Ja. Aber das ist auch so ein Gefühl, was ich auch hatte. Ich habe echt das Gefühl, so bisher, ich meine, der Lockdown hat ja jetzt noch nicht so viel Zeit gehabt zu wirken, ja. Aber ich hatte jetzt auch schon das Gefühl, dass das irgendwie so eine gewisse Routine schon fast hat, ne? Dadurch, dass man ja schon mal die Situation gehabt hat und man irgendwie da Strategien entwickelt hat und ja auch viele Firmen, Geschäfte sich darauf dann irgendwie eingestellt haben. Wir bei uns ja auch. Mhm. Und das hat halt schon eine gewisse Routine und irgendwie ist man da auch so ein bisschen selbstsicherer und deswegen finde ich eigentlich auch den Lockdown gerade gar nicht so schlimm. Ich meine, klar, es ist schwierig für die Wirtschaft gerade und viele Läden müssen gucken, wo sie bleiben und man wird dann sehen, wie viele Geschäfte noch am Leben bleiben, aber grundsätzlich finde ich erstmal ist es eine gute Sache und wahrscheinlich jetzt auch wirklich der letzte Zeitpunkt gewesen, wo man es noch hätte machen können, bevor es noch schlimmer geworden wäre.
War eh überfällig. Ja. Gut. Ja, also muss man ja immer dazu sagen, es sind natürlich doof für die Leute, die da jetzt leiden, aber es geht ja jetzt hier um persönliche Wahrnehmung.
Ja.
Also genau. Es gibt ja nicht nur gut und schlecht. Da gibt es ja viele sanfte Abstufungen.
Also, falls es noch keiner gemerkt hat, Timo hat ein neues Lieblingszitat, das gar nicht so neu ist, weil es kommt aus einem recht alten Film, den vielleicht ein paar von euch kennen.
Ja.
Er hat was mit Geistern zu tun.
Den habe ich jetzt neu für mich entdeckt. Das ist richtig geil. Nee, aber ich finde es halt auch schön, es ist ja nicht nur, sind ja nicht nur diese nervtötenden Ausflüge in die Stadt, wenn man selbst ein Weihnachtsgeschenk brauchte, sondern auch also in der gesamten Advents- und Dezemberzeit, wenn du halt einfach nur rausgehst, um mal irgendwo ein bisschen was zu gucken.
Ja.
Du willst gar nichts unbedingt kaufen und es ist halt einfach nervtötend, dass 10.000 Leute dann irgendwie dann darum scharwenzeln, weil sie sich vorher keine Gedanken gemacht haben über Weihnachtseinkäufe. Und deswegen ist es wohl wirklich ein besinnlicheres Weihnachtsfest. Vielleicht für den einen oder anderen zumindest.
Schauen wir mal. Also für uns hier wird es wirklich ruhiger als sonst. Weniger stressig und das darf man nicht laut sagen, aber vielleicht auch ein bisschen schöner. Das habe ich nicht gesagt.
Grüße an die Familie vom Danny.
Ja, die wissen das.
Okay, dann ist ja alles gut.
Ja.
Nein, ich find's halt so lustig, weil wir ja beide jetzt nicht so diejenigen sind, die dann irgendwie sich da jeden Abend in die Menge stürzen und Party machen. Und mir tun immer die Extrovertierten leid. Die müssen ja leiden, weil sie jetzt die ganze Zeit leben müssen, wie wir normalerweise leben. Ja. Während für uns eigentlich gar kein Unterschied großartig ersichtlich ist.
Ja.
Ja, übrigens, auch geklaut von dem Cold Mirror Interview.
Ja, du klaust gern dir Sachen zusammen und
benutzt was? Den Podcast.
Ah. Aber weißt du, was ich spannend finde? Ich habe eigentlich, also in Braunschweig ist ja eigentlich sonst immer der Weihnachtsmarkt ganz, ganz groß, ja. Und irgendwie so habe ich die ersten Tage richtig vermisst und das war irgendwie komisch, so über diesen Burgplatz zu gehen und das ist irgendwie leer so. Aber irgendwie habe ich mich jetzt dran gewöhnt und irgendwie komischerweise fehlt er mir auch gerade gar nicht. Also eigentlich ist das ja nur so irgendwie laut und Lichter und halt Fressbuden und weiß nicht mehr. Steckt da eigentlich auch nicht dahinter. Also ich muss echt sagen, für mich eigentlich eine schockierende Erkenntnis, weil das für mich immer dazugehörte, jedes Jahr der Weihnachtsmarktbesuch, zumal ich ja eh durch die Arbeit eh immer in der Stadt zugegen bin und dann ja auch mal die Pausenwege dahin geführt haben. Aber irgendwie dieses Jahr, der fehlt gar nicht. Also das ist eine ganz komische Entwicklung gerade, so bei mir auch persönlich.
Ja, ich mag Weihnachtsmärkte eigentlich, aber in den letzten Jahren war das immer so, dass man sich gedacht hat, ach naja, fährst jetzt das Wochenende dahin. Bei uns sind das so kleine Weihnachtsmärkte. Die sind auch nicht jeden Tag, sondern hier zumindest in den ersten beiden an den ersten beiden Adventswochenenden und dann ist schon wieder abgebaut. Mhm. Das heißt, du hast einen relativ kleinen Zeitraum und dann an diesen vier bis sechs Tagen, wo das stattfindet, musst du dann wirklich dann dahin gehen, ob du Lust hast oder nicht. Und dann gehst du irgendwann hin und läufst nur einmal so drüber und isst irgendwo was oder trinkst irgendwo was und dann gehst du wieder. Und ich mag Weihnachtsmärkte, aber es ist immer so ein, ja, ich muss ja dahin, weil es gerade stattfindet und bald ist es wieder weg. Und ja, das ist sehr, sehr entspannt jetzt. Ist das halt nicht so. Und was ich total schön finde, ist, wenn ich halt abends mal rausgehe und unterwegs bin und ich sehe halt trotzdem die Weihnachtsbeleuchtung, aber ohne diese Menschenmassen. Mhm. Und man kann das irgendwie mal so ein bisschen so mitnehmen.
Ja, das finde ich ganz auch cool.
Ja. Nee, mir geht's, das ist aber nicht so schlimm wie gedacht alles. Ja. Man hat sich auch so eingerichtet mittlerweile.
Ja, genau. Schön, schön. Ja, dann können wir ja wirklich nochmal richtig besinnlich in die letzte Folge in diesem Jahr starten.
Ja.
Letzte natürlich. Folge. Die letzte Folge in diesem Jahr. Also jetzt nicht für immer, ne? Also nicht.
Die letzte Folge in unserem zweiten Jahr.
Ist irre, ne?
Die Zeit vergeht.
Das kommt mir überhaupt nicht so vor. Ich habe letztes Mal durch die ganzen Folgencover gescrollt. Und da fiel mir mal wieder auf, wie lange das schon läuft irgendwie. Und es kam so, mir so unwirklich vor irgendwie. Weiß ich nicht. Also ich find's immer noch total schön und ich find's auch cool, dass das immer noch so gut läuft, dass wir es immer noch hinkriegen, dass wir relativ regelmäßig auch am Start sind. Und also bin immer noch sehr, sehr happy mit diesem kleinen Projekt hier.
Ich auch. Ich auch. Ich bin sowieso happy. Ich könnte einen Lebkuchen vertragen, aber alles gut. Nein, es ist ja unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Ich weiß noch, wie am ersten Tag, als wir miteinander geschrieben haben. Und ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe, aber du hast ja den Podcast angekündigt. Mhm. Und dann habe ich mich darauf gemeldet?
Ja.
Ja, oder?
Hast du,
ja. Was hab ich geschrieben? Ich weiß nicht mehr, was ich geschrieben habe. Weißt du das noch?
Ja, zumindest so ungefähr hast du mir deine Hilfe angeboten und Unterstützung.
Ja.
Und dass du das ja auch posten kannst wegen der Reichweite.
Das war, ja.
Du hast mich also, du hast mich also mit Zuhörerzahlen gelockt, ja. Und dann bin ich in dein Netz geraten. Nein, ich fand das irgendwie Million, total schön.
Treuer, loyaler Wähler.
Genau. Und ich fand das irgendwie so schön, dass du ja dich eigentlich so im Hintergrund halten wolltest und ja eigentlich nur irgendwie zumindest mal irgendwie Gast sein wolltest oder gesagt hast, du kannst ja mal ab und zu irgendwie dabei sein und mich mit irgendwie Themen beliefern und sowas. Und ich dich ja eben halt als Stimme von Egon Spengler aus den Hörspielen ja schon quasi immer gehört habe und ich dachte eigentlich so, Mensch, stimmlich, das wäre doch irgendwie cool, wenn man das so vielleicht auch regelmäßig machen könnte. Und ich glaube, ich habe es ja dann ja auch angeboten, dass wir das regelmäßig machen, oder? Oder dass wir das komplett zusammen machen. Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwie, ich glaube, wir haben dann ein paar Mal miteinander irgendwie Nachrichten und Sprachnachrichten ausgetauscht, glaube ich.
Ja, oder? Wir haben uns geskypt zweimal oder so vorher.
Stimmt, ja, stimmt.
Ja, aber also es war jetzt nicht so, dass ich darauf angelegt habe, aber ich habe mir tatsächlich bei dem Anschreiben auch schon gedacht, vielleicht, ich weiß nicht, wenn er dich fragen sollte, dann denkst du mal drüber nach.
Okay. Dann hast du es aber wirklich sehr, sehr dezent und schön zur Sprache gebracht.
Ja, ich finde es irgendwie blöd, wenn man sich dann selber irgendwie also was so gar nicht geht, ist, wenn jemand ein Projekt startet und dann kommt man von extern und sagt, ja, übrigens, ich bin jetzt dabei. Weißt du, sowas gibt's halt auch, das ist eher nicht so.
Nee, das, nicht so doll. Ich mag das auch irgendwie nicht so, wenn man sich so reindrängt. Aber es war halt auch echt ein Glücksfall, weil ich hatte ja wirklich vor, das komplett allein zu machen und das wäre halt gnadenlos in die Hose gegangen. Also da hätte ich wahrscheinlich 4-5 Folgen gemacht höchstens und dann wäre es auch wieder in der Versenkung verschwunden, was zur damaligen Zeit halt echt eine Vollkatastrophe gewesen wäre. Aber das ist ein anderes Thema. Aber was mir immer noch irgendwie so im Gedächtnis geblieben ist, was für mich der Moment war, wo ich wusste, ey, das passt wunderbar, war, als du mich gefragt hast, ob ich mich eigentlich für das gesamte Ghostbusters-Spektrum begeistere oder interessiere. Und ich gesagt habe, ja, ich liebe die Filme, die Comics, Bücher und bla 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 etc., die Serien. Und du gesagt hast, beste Antwort ever.
Das weiß ich gar nicht
das, mehr. Das ist mir so im Kopf geblieben, weil das war echt so dieser Moment, wo ich wusste, okay, das passt, das wird passen.
Ja, das ist super schön. Denn, ja, das ist natürlich eine ideale Voraussetzung, wenn jemand einen Podcast machen will, wenn er sich dann auch mit allem auseinandersetzt. Also gerade, ich sage halt immer, die Comics sind so ein Knackpunkt. Die Leute sagen halt, die Filme hat die eh jeder gesehen. Mhm. Ja, das ist jetzt nichts Besonderes. Bei der Zeichentrickserie wird schon spezieller, aber die meisten sagen, ja, das finde ich ja auch cool. Mhm. Und können sich dann so nebulös an so die ersten paar Folgen erinnern. Und das war's dann. Aber mit den Comics kannst du vergessen. Das ist die wenigsten, die das gelesen haben. Ja, von daher. Aber ich bin froh, dass ich das mit jemandem wie dir machen darf. Und dass wir auch ein paar Hörer haben, die mir dann so Sachen schreiben wie, ja, wenn ich sehe, dass ihr einen neuen Comicband besprecht, dann lese ich den vorher nochmal.
Das finde ich cool, wirklich.
Also. Das ist schon mega. Ja. Aber lustig, als du das gesagt hast mit, ja, allein wäre das in die Hose gegangen, hätte 4, 5 bis 9 Folgen gemacht. Und naja, man kann immer noch sagen, ja, jetzt muss ich weg, die Brötchen sind im Ofen.
Ja, richtig.
Ja.
Ja, und jetzt sind wir der letzte überlebende deutsche Ghostbusters-Podcast.
Ja, also schon seit einer Weile, tatsächlich, ja.
Wie fühlt sich das an? Was macht das mit dir, Timo? Die Psychologenfrage.
Da gibt es eine ehrliche Antwort und eine PR-Antwort. Ich habe immer ein Problem in dieser Öffentlichkeit. Manchmal, wenn man gerade auch so im Redefluss ist, dann muss man ein bisschen aufpassen. Weil das klingt dann manchmal... Naja, sagen wir mal so, also... Es gab ja eine ganze Weile keine Podcasts in Deutschland zu dem Thema.
Ja.
Und das hat ja einen bestimmten Grund gehabt. Und von daher wundert es mich jetzt nicht, dass wir jetzt quasi halt auch der letzte Verbliebene sind, weil es hat ja einen Grund. Ist halt so. Aber das ist ja auch gar nicht schlimm. Es muss ja auch gar nicht viel mehr Podcasts geben, obwohl ich... Weiß ich nicht. Ich persönlich fände es auch geil, mal irgendwie so einen Podcast zu hören, der so völlig unabhängig von dem, was wir hier machen, passiert. Wenn der gut gemacht ist und so, dann finde ich das super. Bei den Amis ja auch. Die ergänzen sich wunderbar.
Klar, warum nicht?
Und haben da irgendwie auch einen freundschaftlichen Umgang miteinander. Das finde ich cool. Aber was wichtiger ist, ist halt, dass die Leute zuhören und dass die Spaß dran haben. Mhm. Weil, sehr schön. Statt eines Weihnachts-Specials ist es übrigens... so ein Referenzding geworden gerade.
Ja, irgendwie
so schon, halb Selbstreferenz, halb Rückblick, halb Werbung. Und
aber ich finde, das kann man ruhig mal in so einer Jahresabschlussfolge durchaus mal machen. Ich meine, wir haben hier nie irgendwie so Rückblicke gemacht oder sowas oder irgendwie mal über uns selber gesprochen als Sendung sozusagen, ja, und irgendwie. Oder?
Haben wir nicht mal eine Folge gehabt, in der wir über uns geredet haben?
Echt? Haben wir?
Ja. Wir haben mal eine Folge gehabt, da haben wir über uns speziell als Personen geredet. Aber das spricht ja auch wieder für diese enorme Vielfalt und Länge, in der wir das jetzt hier schon machen.
Ich kann mich nur dran erinnern, dass wir hin und wieder mal so ein paar Sachen mal droppen, aber das wird so.
Wir haben doch mal eine Folge gehabt, in der wir über uns geredet haben und vorher die Leute aufgefordert haben, Fragen zu stellen.
Ah, die Frage-Antwort-Folge. Ja, wobei, das ist immer noch, glaube ich, ein anderes Ding, als jetzt irgendwie nochmal so zurückzublicken. Also, weiß nicht. Also, ja. So gezielt so Zuhörerfragen zu beantworten, finde ich. Sowas könnten wir übrigens durchaus mal wieder machen, fände ich mal interessant.
Ja, fände ich auch. Richtig geil. Ich lege mir dann direkt mal ein paar Facebook-Accounts mehr zu und dann...
Wir schreiben uns unsere eigenen Fragen, ja.
Ja. Ach ja, ich bin gespannt. Ja, wir haben ja, also das ist jetzt letzte Folge dieses Jahr, letzte reguläre Folge. Ich finde es auch gut. Wir haben ja tatsächlich dieses furchtbar leere Jahr überstanden. Mhm. Ab und zu mal gab es was zu kaufen, aber so die Erfüllung war es nicht, wie ursprünglich gedacht. Und man schwebte so lange, monatelang im Nichts. Und trotzdem haben wir es größtenteils geschafft, fast wöchentlich immer was rauszuhauen.
Ja.
Und von daher mache ich mir auch um die Zukunft keine Sorgen, weil nächstes Jahr wird es, ob es jetzt im Juni passiert oder wann auch immer, wird es auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr geben, nehme ich mal an.
Ich denke auch, dass das jetzt wieder ein bisschen zunehmen wird und mal gucken. Ein zweiter Trailer wird ja wahrscheinlich jetzt auch mal in Sichtweite rücken, würde ich mal vermuten.
Ich weiß es nicht. Ich habe dazu heute übrigens einen Tweet abgesetzt auf meinem Twitter-Kanal.
Du brauchst noch Leute, die dir folgen, ja.
Mir ist aufgefallen, dass nach der letzten Folge, die rausgekommen ist vor ein paar Tagen, kein signifikanter Anstieg stattgefunden hat. Und Leute, was ist mit euch los? Das
Trauerspiel. Das ist so geil.
Aber ich so einfach mach ich's, jetzt habe ich auch die Nase gestrichen voll. Ich sag jetzt nicht nochmal, wie mein Twitter-Kanal. Aber was ich eigentlich sagen wollte, da habe ich heute drüber gesprochen, weil der Ruf und die Nachfrage nach einem Trailer wieder lauter wird. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, dass dieses gesamte Filmding um fast ein Jahr nach hinten gerückt ist.
Ja.
Also das ist 11 Monate komplett nach hinten gerückt, aktuell. Und das heißt, der Trailer, der für diesen Zeitpunkt vor dem Film im Sommer vorgesehen war, ist ja der, den wir letztes Jahr bekommen haben. Also technisch gesehen ist dieser Trailer für die PR-Aktion erst ein paar Tage alt.
Wenn man es so sieht, ja.
Ja. Ja,
in der Tat.
Ja, ja. Deswegen, ich glaube, es wird zumindest noch dauern, bis die sich einigermaßen sicher sind, dass der dann auch 100% im Sommer anlaufen kann.
Ich denke auch.
Wenn wahrscheinlich so die ersten Spannungen weichen und so.
Ich meine, ich kann das verstehen, dass die Leute gern was Neues sehen wollen, weil es eben schon so lange her ist, dass es den ersten Trailer gab. Aber man kann es nur immer wieder betonen, es würde halt einfach gar keinen Sinn machen aus PR-Sicht, wenn man jetzt vorher schon noch einen Trailer raushaut und der Film eventuell jetzt vielleicht sogar noch mal verschoben wird, was ja passieren kann, wollen wir ja nicht ausschließen, ne? Dann hat man wieder einen viel zu großen Abstand zum Film und der Trailer dient ja nun mal dazu, den Film zu bewerben. Und
ja. Man
muss auch immer wieder sagen, ja, klar, wir Fans, ne, wir gucken uns das an, wir haben das im Kopf, dass der kommt, wir wissen das. Aber die Muggel, wie du immer so schön sagst, ich wollte jetzt den anderen Begriff nicht benutzen, den du im Vorgespräch benutzt hast, weil ich den sehr unflätig finde.
Ja, das ist auch richtig so.
Gerade ich bin ja derjenige, der hier immer sehr auf seine Wortwahl achtet, ne?
Der Danny würde nie das Wort Basic Bitches in den Mund nehmen. Das ist ja eben das Komfortable in der Situation hier. Uns hören ja nur die Nicht-Muggel zu, die Zauberer. Wer hört sich denn sonst Folge, welche Folge ist das jetzt? 86, 88?
Ich guck mal.
Knapp 90? Wer hört sich denn Folge knapp 90 von dem Ghostbusters Podcast an? Nach 2 Jahren noch, wenn er ein Muggel ist.
Das ist übrigens die Folge 84, mein Lieber.
84? Boah, Folge 84!
Fast 90!
Das ist Folge 84. Das ist ja quasi Folge 1984. Boah.
Geil, oder?
Habe ich mal erzählt, dass ich. Darf man das erzählen? Keine Ahnung.
Ich weiß nicht, was du erzählen willst.
Ich bin etwa 1,83 Meter groß. Es geht noch weiter. Die Geschichte wird noch besser. Pass auf. Ich bin also. Habe ich es vielleicht schon mal erzählt. Ich weiß es nicht. Ich musste mein Pass erneuern, als ich halt ein junger Erwachsener war. Das heißt, vom vorherigen Pass zum nächsten Pass bin ich halt noch ein Stück größer geworden. Ich gehe also dann dahin und die Frau fragt mich, wie groß sind Sie eigentlich? Und ich sage, 1,84. Habe ich nur gesagt, damit ich 84 im Ausweis stehen habe. Geil, oder?
Du Fuchs.
Ich bin ein Fuchs.
Ich bin, ach Gott. Ich bin leider 1,74.
Ja, das ist doch in Ordnung. So innere Größe von 2,50 Meter, das reicht doch.
Ich gehörte immer zu den Kleinen in der Schule.
Das ist. Ist völlig in Ordnung. Ich finde, es kommt ja auf die innere Größe an, wie gesagt.
Naja.
Ich meine, ich bin mir sicher, dass wir beide diejenigen sind, die im Sportunterricht immer als letztes in Gruppen gewählt wurden.
Mhm. Ja, das Schlimme war, ich war ja nicht nur klein, ich war ja früher auch schon sehr, 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 sehr dick. Und da kommen dann halt zwei Sachen zusammen. Und wenn man dann noch auch noch stottert und also da kam halt, also da war, und dann noch sich scheiße anzieht, also da waren wirklich, also da war alles vertreten. Also ich habe jedes Klischee erfüllt, um auf die Fresse zu kriegen.
Man muss es wirklich sagen, also wir haben ja, das ist ja auch so ein Phänomen von so ein Nerd-Ding. Viele von uns, die so in früheren Jahren so am Rand der Gesellschaft ein Parallelleben führten. Und mittlerweile sind wir, glaube ich, so die coolsten. weil die ganzen It-Boys und It-Girls und die ganzen coolen Leute heute faszinierend langweilige 0815-Leben führen, ohne Besonderheiten und ohne irgendwas und auch alles komplett ablehnen, was irgendwie schräg rüberkommt, während wir unsere fantastischen Welten haben und wahrscheinlich irgendwie auch ein weiteres Weltbild, weil fantastische Welten vermitteln fantastische Weltbilder. Ist jetzt nicht irgendwie die psychologisch perfekte das perfekte Fazit. Man möge mir verzeihen, ich bin müde, aber es ist einfach so, dass ich in meiner Zeit, in der ich übers Internet halt auch andere Nerds kennengelernt habe und nicht Muggel, also Zauberer, quasi in der ist ja quasi, wenn die anderen Muggel sind, sind wir Zauberer.
Total,
ja. Das sind einfach die interessanteren Leute. Das sind die, die einen Knall haben, aber positiv. Ja.
Ja. Also liebe Zuhörer, fühlt euch ruhig angesprochen.
Bei aller Liebe, also ich lege mich jetzt in die Nesseln. Ich bin ja auch jemand, der damals als Kind und Jugendlicher komplett scheu war. Ich wollte nichts mit den Leuten zu tun haben und die Leute wollten mit mir nichts zu tun haben. Und wenn ich diese Leute, mit denen ich zum Beispiel damals in der Klasse gegangen bin damals oder die ich noch aus meiner Schul- und Kinderzeit kannte, wenn ich die heute mal wiedersehe, wenn die mir über den Weg laufen im Social Media oder so, ich kann das sagen, weil wir uns nicht folgen und das ist auch völlig egal. Das sind halt völlig langweilige Menschen und Leben. Das ist so. Ja.
Kann ich nur zustimmen.
So ist das. Das gilt nicht für euch, die ihr hier alle hier zuhört. Richtig. Ihr seid toll.
Ihr seid alle super.
Sonst würdet ihr ja hier nicht zuhören, sonst hättet ihr andere Interessen.
Genau.
Ja.
Aber hey, wir haben ja irgendwann mal diesen Podcast gestartet, um über Ghostbusters reden zu können. Deswegen haben wir uns heute ein Thema rausgesucht, was nichts mit Ghostbusters zu tun hat. Beziehungsweise...
Ich will doch ein bisschen Gossip. Ist es böse, wenn ich da jetzt noch reinbrülle?
Ja, aber mach ruhig, ich bin's ja gewohnt von dir.
Ja, es sind ja keine Spoiler-News, deswegen wollte ich nur mal kurz über die Meldungen der letzten Tage gehen. Das ist nichts Besonderes.
Ja, mach mal. Ich habe da gerade keinen Überblick, aber ich lasse mich leiten von dir.
Gut, okay, also, es ist nicht viel passiert. Finn Wolfhard hat ein Posting aufgesetzt. Er hat jetzt das Lego Ecto 1 geschenkt bekommen.
Der Sack.
Als würde es ihm nicht gut genug gehen.
Ich nehme auch eins. Und wir hätten gern alles.
Ach, ist das schön. und dann hat er irgendwie eine Instagram-Story aufgesetzt, wo er das gerade am Basteln ist und er ist schon ziemlich weit fortgeschritten. Hätte ich das überhaupt nicht gedacht. Ich dachte, der postet ein Bild von der Zun-Packung und die verschwindet dann irgendwann, so nach dem Motto, meine Arbeit ist erledigt und...
Entschuldigung, von der Zun-Packung, ich finde das so schön.
Ja, das ist halt...
Zue Boxen, auf die Türen.
Ich kenn's nicht. Das Wichtige ist, Danny, wenn man schreibt, dass man nicht sowas schreibt.
Ja, schon klar.
Wenn wir uns hier am Stammtisch so unterhalten, ist das doch völlig legitim.
Stammtisch? Also du meinst der Schreibtisch in meinem Musikzimmer und...
Nein, ist doch, wir sitzen doch hier am Stammtisch mit unserer Hörerschaft, die uns die Treue hält und es ist doch hier eine vertraute Runde. Da kann man doch auch mal ein bisschen, sprachlich ausrutschen, sage ich mal. Oder Schnodderigkeiten durchgehen lassen.
Machen wir das nicht immer?
Nee, wir sagen auch immer, ich weiß nicht, ob du das auch schon oder ob du es von mir übernommen hast, weil du irgendwann gesagt hast, ach naja, komm, ist eh jede alles eingerissen. Ich sage immer sowas wie immer nicht.
Echt?
Das ist Schwachsinn. Immer nicht, gibt's nicht. Dann muss ich sagen, nie. Aber ich habe es mir so angewöhnt.
Keine Ahnung, habe ich nie bemerkt. Und ich höre die Folgen ja im Schnitt nochmal an. Also, das ist ja, keine Ahnung.
Habe ich mir ganz, ganz böse angewöhnt in den letzten Jahren. Aber nichts ist so schlimm wie IDV-Comics.
Ach, weißt du, es gibt immer so sprachliche Fehlerchen oder sonst was, die könnte man theoretisch alles irgendwie rausschnippeln, aber was soll's, das macht das doch hier nur menschlich und ich finde, man fühlt sich, also mir geht das zumindest so, wenn ich eine Sendung höre, einen Podcast, der richtig professionell glatt geschnitten ist und da keine Fehler drin passieren und alles so halt wirklich glatt gebügelt ist, ja, um es mal so zu sagen, fühle ich mich beim Hören nicht wohl. Ich finde das irgendwie schade. Und ich mag das, wenn ich einen Podcast höre und keine Ahnung, wie, ich habe letztens auch wieder, war das Hoxilla, wo auch wieder die Katze irgendwie rumgelaufen ist. Und ich denke mir halt, das ist halt wie hier auch bei mir halt, wo man
auch. Hast du die Folge auch gehört?
Wo man auch manchmal, da gab es ja mehrere Folgen schon. Ne? Gab's ja, die Katze haben sie ja schon ein bisschen länger und als sie die gerade frisch neu hatten, hat die auch mal so ein bisschen herumgejammert. Und ich finde das halt schön. Das macht das irgendwie so, da fühle ich dann eine Nähe dazu. Und das wirkt dann
ja,
halt echt
mag das auch. Also. Ja, sonst kann man sich auch die Nachrichten anhören, mal Hand aufs Herz. Das ist doch irgendwie schöner, also weiß ich nicht. Also wenn ich mich mit Freunden irgendwo hinsetze, dann reden wir auch kein Bühnendeutsch. Das,
ach nicht.
Das muss nicht sein. Aber zu dem Finn Wolfhard und seinem Lego Ector 1, da würde es mich mal interessieren, ob unsere Hörerschaft da mittlerweile mal zugegriffen hat und ob die es gekauft haben. Hast du das immer noch irgendwann mal anvisiert oder jetzt gar nicht mehr? Oder?
Doch, ich habe das anvisiert. Und ich hab,
du hast das anvisiert?
Ja, und liebe Grüße an Sven, falls er das hört, was er wahrscheinlich nicht macht. Aber denk dran, mir Bescheid zu geben, wenn irgendwo was sich ergeben sollte. Ja. Also es ist in der Tat fest geplant, aber es ist mir halt momentan einfach viel zu teuer. Also würde ich nicht dafür ausgeben wollen.
Ja, das ist wirklich teuer. Das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich mich damit noch rumschlage. Ich bin ja nicht so ein riesen Lego-Fan, aber ich finde das cool. Aber dann tut es mir wieder leid und ich denke mir, ach naja, könntest du in vielleicht irgendwas, wer weiß, was noch rauskommt. Mhm. Und dann ärgere ich mich. Das wäre vielleicht jetzt auch mal ein Grund, die Entscheidung weiterzugeben an unsere Hörerschaft. Soll ich das jetzt an Weihnachten, über Weihnachten zwischen den Jahren basteln? Also bauen? Man bastelt das ja nicht, man baut das ja. Oder soll ich das zulassen?
Also ich möchte keinen beeinflussen, aber schreibt bitte ja.
Ja, mal gucken.
Hab ich eigentlich schon erwähnt, dass ich den wir haben ja in der letzten Folge über diesen Lidl Verkauf gesprochen mit dem
Ector 1
Jada Toys, so wie das Ding heißt,
ja.
Ector 1. Den habe ich ja jetzt auch inzwischen bekommen. Da habe ich ja zugeschlagen.
Und wie gefällt er dir? Ich finde
den ganz cool.
Findest du den ganz cool?
Ja, ich mag den. Der ist, also der fühlt sich wertig an.
Ja, ist halt ist ein Diecast, nicht wahr? Ja,
ist halt nett. Fehlen ein paar Details, aber keine Ahnung, finde den zum Hinstellen so ganz schick und hat mir jetzt nicht so wehgetan.
Nee, das ist ja so schön. Den kann man sich mal irgendwie so mitnehmen. Ja. Ich habe mir immer noch die Veta-Figuren nicht bestellt. Ich habe mir ja die Tabs aufgelassen nach dem letzten Podcast und dann habe ich mir abends gesagt, ach na, jetzt auch nicht mehr. Komm, mach's wieder zu. Wahrscheinlich hole ich sie mir, wenn sie dann erhältlich sind.
Ja, es läuft ja nicht weg. Die sind ja nicht limitiert.
Richtig.
Was ich übrigens immer noch erstaunlich finde, wenn man sieht, dass die halt wirklich so handbemalt sind und so und die ja, keine Ahnung, du kannst dir, weiß nicht, wie viele Stück in der Reihe angucken und das siehst keinen Mangel, siehst keinen Pinselstrich, der irgendwie, keine Ahnung, daneben gegangen ist oder so. Ich finde das so irre. Mich würde es nicht so überraschen, wenn das halt wirklich streng limitierte Figuren sind, wo man wirklich sich dann die Zeit für nehmen kann, aber das ist ja einfach ein Produkt, das in Masse produziert wird. Also ich finde das
ja
bewundernswert.
Ja, aber das, da kann man halt auch sehen, ich meine, das fällt ja auf die Firma wieder zurück. Die Leute nehmen das ja wahr und sagen dann zu Recht, okay, wenn ich Veta kaufe, dann taucht das auch was. Ja. Dadurch erarbeitet man sich ja einen Ruf. Das finde ich ja so schade. Ich meine, das kommt ja auch nur aus China, glaube ich. Mhm. Oder wird da produziert. Aber das heißt ja nicht automatisch, dass es minderwertig sein soll. Aber da siehst du halt, wie große andere Firmen dann halt irgendwie die trashigen Actionfiguren raushauen. Und das eine scheiße bemalt und eine sieht ganz gut aus. Und die nächste ist dann wieder halt irgendwie mit einem lockeren Gelenk oder so. Und weiß ich nicht, die kosten dann in der Produktion ein paar Cent. Ja. Und da sitzen dann die armen kleinen Sklaven und müssen da irgendwie Tag ein, Tag aus die Gesichter bemalen oder so. Und die Gewinnmarge ist mega hoch. Aber ja, ist halt dann Schrott. Dann stelle ich mir lieber sowas Schönes, Kleines, Hochwertiges genau. hin.
Und Funkos.
Und Funkos? Wobei, die haben auch schon von der Bemalung her war die sehr am Variieren.
Wobei ich das Gefühl habe, das ist besser geworden zwischendurch. Ja, also wenn ich das so sehe, ja. Wenn ich den Marshmallow-Mann aus der ersten Ghostbusters-Line sehe, der ist so schludrig bemalt, da kommt mir echt die Galle hoch. Und ich habe YouTube-Videos gesehen, wo das auch überall der Fall war und das in vielen Videos bemängelt wurde, dass sie teilweise irgendwie die Farbe verrutscht ist oder irgendwie da die Farbe ineinander überläuft. Und bei den neueren Serien ist es aber, also da konnte ich tatsächlich kaum Mängel feststellen. Also es hat sich anscheinend echt stark gebessert.
Ja, es ist besser geworden. Ja, keine Ahnung. War auch noch eine junge Firma, als sie mit ihren Pops anfingen. Mittlerweile müssen sich auch keine Sorgen, da können sie ein bisschen mehr Geld investieren.
Ja, stimmt.
Kriegen sie ja eh wieder raus. Ja, dann ist eigentlich noch die Meldung, der gute Ernie Hudson ist heute an dem Tag, an dem wir das aufnehmen, 75 geworden.
Happy Birthday to you. Happy Birthday to you.
Happy Birthday to you.
Happy Birthday.
Happy Birthday, lieber Ernie. Hudson. Happy Birthday to you. Ja, also dafür, dass wir beide nicht gern singen, war das schon sehr liebevoll jetzt hier.
Ich fand's super. Ich würde gerne eine Platte mit dir aufnehmen. Ich weiß nicht, was da zu lachen
ist. Komplett, die ganze Platte, komplett ja. Ernie Hudson gewidmet. Jedes Lied ist einem Film von ihm gewidmet.
All you need is Hudson. All you need is Hudson.
Ja, Ernie Hudson auf jeden Fall. Ja, dann hoffen wir mal auf die nächsten 75 Jahre. Ich meine, sieht ja noch jung aus.
Der sieht doch in 200 Jahren, wenn er tot ist und mumifiziert, wahrscheinlich immer noch so aus.
Er ist nicht tot in 200 Jahren. Er ist nicht. Halt immer noch. Der überlebt uns alle, das ist der Hammer. Ernie Hudson, das ist der Einzige, der stets jünger wird. Ich habe es ja schon mal gesagt, ich finde es ja sozial von ihm, dass er mittlerweile anfängt, sich die Haare grau zu färben, damit die Leute nicht irgendwie aufmerksam ja. werden und sagen, irgendwas stimmt da nicht.
Ich finde es wirklich, also wenn du vergleichst Bill Murray, Dan Aykroyd, gut, Harold kann man jetzt rausnehmen, weil
ja, sieht auch nicht mehr ganz so gut aus.
Der sieht jetzt, glaube ich, auch nicht mehr so groß, das ist fies. Nee, aber, und dann hast du Ernie Hudson nebendran und denkst dir so, was ist denn da passiert? Warum sehen denn die anderen so schlecht aus und warum sieht er immer noch so frisch aus? Wobei ich.
Ja, Ernie Hudson spricht auch den Mixed als Roland vor in Extreme Ghostbusters.
ich finde wirklich, also Bill sieht, finde ich, inzwischen wieder ein bisschen frischer aus. Der sah zwischendurch mal sehr, sehr knitterig aus. Inzwischen, finde ich, sieht er immer. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so mit dem neuen Ghostbusters-Dreh, ob das so eine Frischzellenkur für ihn war, aber ich habe das Gefühl, irgendwie. Seit dem Zeitpunkt sieht er irgendwie auf Promo-Bildern und so, und wenn man irgendwelche Schnappschüsse sieht oder so, sieht er irgendwie immer so frisch aus.
Weiß auch nicht. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe ein sehr, sehr bewegtes Privatleben. Ich meine, da gibt es auch hoch und runter, und je nachdem, wie man sich fühlt, sieht man halt auch aus. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, seit einiger Zeit hat er eine sehr junge Freundin. Es kann natürlich auch sein, dass er dann irgendwie ein wenig auf sich achtet.
Erzähl mir mehr, Timo.
Und sich ein wenig, erzähl mir mehr. Und sich mehr pflegt oder so. Ja, ich weiß es. Keine Ahnung. Warte mal, das checke ich jetzt aus.
Das checke ich jetzt aus. dieser Jugendslang hier, der hier Einzug gehalten hat. In diesen litten Podcast.
Mädchen, warum steht die alle so auf Bill Murray? Es ist der erste. Ich habe Bill Murray Freundin eingegeben. Mädchen, warum steht die? Ja, man kennt ihn so als hängt in jedem Teenie-Mädelszimmer. Er hat quasi Edward von Twilight abgelöst. Jenny Lewis, denen zufolge hat Bill Murray eine neue Freundin oder zumindest Knutsch und anderes Partnerin.
Was?
Ja, das ist, ist furchtbar. Ja, ich akzeptiere alle Cookies, es muss jetzt schnell gehen.
Ich hätte jetzt auch gern Kekse.
Das ist mein erster Beitrag, den ich hier finde. Mädchen, warum steht ihr alle so auf Bill Murray? Und dann kommt die zweite Überschrift. Immer zum Wochenende. Jungs fragen Mädchen, fragen Jungs. Weil manches kapiert man einfach nicht bei denen. Heute, warum der alte, vernarbte Murray dauernd die jungen Dinger um sich schart.
Eieiei. Ei, ei.
Ja, das ist ein Riesenartikel, den lasse ich mir jetzt aber auf. Das ist unglaublich.
Unglaublich.
Unglaublich. Naja, gut, okay, googelt selber, wenn ihr wissen wollt, mit wem Bill Murray gerade
schnackselt.
Wenn einer in dem Alter noch schnackselt, ist der Ernie.
Der schnackselt sie alle.
Ernie ist der Schnackselking.
He schnacks them all.
Ja. Weiß Bescheid, so, solange ordentliches Gehalt drin ist.
Schnackse ich alles, was sie sagen. Alle.
Gut, okay, sind ein bisschen vom Thema abgekommen.
Ein bisschen.
Dann haben wir heute ein Interview gehabt mit Gil Cannon,
Gil
Cannon, glaube ich. Ich glaube, Gil Cannon.
Ja.
Ich glaube, ich habe einen Amerikaner ihn Cannon aussprechen hören. Und da hat er so ein bisschen vom Drehbuchschreiben erzählt.
Mhm.
Ich bin aber nur drüber gehuscht. Du hast mehr aufmerksamer gelesen. Kannst du was dazu sagen?
Ja, also es war jetzt nicht so wahnsinnig gehaltvoll, was ich interessant fand, weil ich es halt nicht mehr auf dem Schirm hatte. Du hast mich da noch mal eines Besseren belehrt, aber das haben anscheinend viele nicht mehr so auf dem Schirm.
Ich auch nicht. Ich habe es auch neulich erst wieder mir eingefallen.
Okay. Also gut, dann fühle ich mich ein bisschen besser. Ich habe mich vorhin sehr schlecht gefühlt, wirklich, weil ich dachte, Scheiße, wieso hab ich das denn nicht mehr auf dem Schirm gehabt?
Nee, es ist so gewesen, dass wir in der letzten Zeit so eine Flaute hatten. Ich hatte irgendwie so einen depressiven Tag und habe dann, um mich aufzuheitern, die ganzen News-Meldungen seit Anfang 2019 nochmal durchgelesen und bin da so aufgeblüht und dann kam ich irgendwann da so hin.
Okay.
Okay, aber um was geht's denn jetzt eigentlich?
Also, Cannon hat ein bisschen was zu der Entstehung erzählt, wobei das, also eigentlich ist man nicht so viel schlauer als vorher gewesen, was ich aber halt ganz witzig fand. Also er hat ja schon mit Jason Reitman für Thank You for Smoking zusammengearbeitet, was ich übrigens nicht wusste und auch ganz interessant
fand. Auch nicht.
Und ganz spannend fand ich halt, dass sie, als sie zusammen geschrieben haben, halt auch so ein bisschen mit den Ghostbusters-Spielzeugen gespielt haben. Also die halt immer so ein bisschen hin und her geschoben haben halt auch so und damit halt Sachen gemacht haben, halt ein Feeling dafür zu kriegen und so. Und er sagt halt auch, dass er halt auch irgendwie eine Vergangenheit mit dem Ghostbusters-Franchise hat. Er sagt auch, er hat natürlich nicht diesen familiären Bezug, wie Jason ihn natürlich hat. Aber er hat halt auch einen besonderen Bezug dazu und dementsprechend finde ich es halt, also weckt es halt wieder noch mehr Erwartungen, weil alles halt irgendwie Leute, die da involviert sind, halt keine Menschen sind, die halt irgendwie Ghostbusters halt nur kennen. Gil, kennen, weißt du? Und, naja, vergiss es. Und was ihr nicht seht, wie der Timo gerade nickt, mitleidig und sich denkt, Danny, komm einfach mal zum Punkt, der ist ja furchtbar.
Nein, das sollte eigentlich nur zustimmend sein. Okay, na gut,
bin ich ja froh. Nee, aber jedenfalls finde ich das schön, wenn man sieht, wie viele Menschen da halt beteiligt sind, die wirklich einen emotionalen Bezug zu diesem Franchise haben und nicht nur, ja, ich kenne das, ich finde den Film ganz cool und deswegen habe ich jetzt gesagt, mache ich da mal mit und schreibe da mit und man muss sich auch mal wieder bewusst machen, Gil Cannon ist ja bekannt dafür, dass er eben auch Horrorfilme co-geschrieben hat. Und finde ich ja schon mal schon mal ein gutes Zeichen, dass der neue Film ja auch wieder ein bisschen mehr die Horror-Komponente bedienen wird. Also nicht so wie im Reboot, wo es ja alles ein bisschen bunter war und ein bisschen cartooniger, sondern tatsächlich wirklich etwas düsterer sein soll. Und das hat der Jason im Vorfeld auch öfter gesagt.
Übrigens auch dass der einzige
Ziel auch war, die modernen Kids halt auch so ein bisschen.
Du hast gerade. Hallo?
Ja, ich bin da.
Du hast gerade noch geredet, aber es wurde nichts mehr übertragen, deswegen dachte ich, du hast aufgehört zu reden und ich habe was gesagt.
Ach so.
Entschuldige bitte nochmal.
Das macht nichts.
Spul nochmal 15 Sekunden zurück.
Ja, ich versuch's. Und Jason hat ja auch gesagt, er möchte halt mit dem neuen Film auch so ein bisschen die jüngeren Zuschauer, die ein bisschen hartgesottener sind, auch wieder erschrecken, so ein bisschen. Und
ja.
Ich finde das cool und fand halt, und noch ein Punkt, den Gil ja auch noch genannt hat, das war nämlich der Punkt, wo ich mir dachte, okay, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, als du dann gesagt hast, nee, das wurde schon mal bestätigt aus offizieller Quelle, nämlich, dass Carrie Coon definitiv die Tochter spielt von einem der Ghostbusters und im Artikel steht halt, ja, es wird ja durch den Trailer impliziert, dass es Egon Spengler ist. Dürfte damit halt auch relativ klar sein. Und die Leute, die jetzt sagen, nein, das ist die Tochter von Louis, ich glaube, es tut mir leid, dass ihr halt Unrecht habt, aber es ist.
So ein Quatsch. Die Erde ist eine Scheibe, ernsthaft. Tochter von Louis. Das wurde in dem Artikel, bevor der Trailer kam, zwei Tage vor, so ein Artikel. War es auch Vanity Fair oder so? Ich weiß es nicht mehr. Und die wurden versorgt mit allerlei offiziellen Bildern. Das war auch das erste Mal, wo man Paul Rudd auf diesem Bild mit der Falle gesehen hat, wie er so irritiert guckt. Oder dieses Bild, wo die beiden Kinder halt durch so ein Tor gehen und im Hintergrund ist diese bergige Landschaft und so. Und wo die Namen zum ersten Mal zu lesen waren. Und da stand, sie ist die Tochter und sie kennt ihn nicht. Also da ist also schon mehr Information, als wir uns dann über die weiteren Monate mitgenommen haben. Es war aber vielleicht auch einfach mit dem Trailer zwei Tage später nochmal imposanteres als dieser Artikel. Und der ist dann ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Ja.
Ja, das ist auch wirklich bei dem, also in der gesamten Fangemeinde nicht so hängen geblieben. Das merkt man ja immer wieder, weil ja, wenn man so in Spoiler- und Theorieforen guckt und so, da wird ja immer noch drüber gesprochen und spekuliert, ja, von wem ist sie denn jetzt die Tochter? Ist sie überhaupt die Tochter und so? Und das find ich halt spannend, dass man die Informationen schon bekommen hat, aber eigentlich gar nicht mehr auf dem Schirm hat, so, ne, weil das so untergegangen ist.
Ja, das ist. So ist das halt. Es ist halt schon ein sehr langer Zeitraum. Ich finde es auch immer wieder interessant, ich wollte es vorhin schon sagen, wie vertraut man sich jetzt schon über einen relativ langen Zeitraum mit dem Film verbunden fühlt. Und meint, so viel zu wissen und so, es gibt so Schlagsätze, die du schon tausendmal gehört hast. Die Familie entdeckt dein Geheimnis über sich und über die Stadt. Ich weiß nicht, wie oft ich das gesagt und geschrieben habe in den letzten 2 Jahren. Und die Schauspieler erscheinen einem schon so vertraut in diesen Rollen. Und trotzdem wissen wir so gut wie noch gar nichts über den Film. Also so richtig, wie sich das jetzt genau da irgendwie entschlüsselt und alles. Es ist irgendwie ganz, ganz paradox.
Ja, um es nochmal, um nochmal Finn Wolfhard zu zitieren, der ja sagte, der Trailer kratzt nur an der Oberfläche.
Ja. Eben, das ist das. Der Trailer kratzt an der Oberfläche und so ziemlich alle das drumherum haben wir uns so zusammengesponnen. Also wir im Sinne von der ganzen Fan-Community und das ist irgendwann hat sich das auch so verselbstständigt und das ist für jeden alles ganz klare Sache. Genau. Ja, mal schauen. Das ist doch ganz anders am Ende.
Ich habe übrigens, Ich habe übrigens vorhin so einen Gedankengang gehabt, weil wir ja auch immer über diese vermeintlichen Story-Leaks berichtet haben, die in irgendwelchen Reddit-Foren gepostet wurden, was ja der Ort ist, wenn jemand offizielles was über die Story verrät, dann natürlich da. Ironie off. Ich habe mir so gedacht, weil ja viele immer sagen, ja, da muss es ja einen großen Story-Twist geben und so. Und ich habe mir mal so die letzten Jason Reitman-Sachen mal so vor Augen geführt, die ich gesehen habe. Und also speziell bei Juno und bei Thank You for Smoking und so fiel mir auf, also mal abgesehen davon, ob er es jetzt geschrieben hat oder nicht, aber dass das irgendwie nie Filme waren, wo es einen fetten Story-Twist gab oder so.
Einen gab's.
Echt?
Ja. Und zwar in, wie war der mit der Haushälterin Tully? Wie konnte ich den vergessen?
Den habe ich immer noch nicht gesehen, deswegen, das hatte ich nicht auf dem Schirm.
Aber da ist es so, da ist der jetzt kommt ein Spoiler, also jetzt spult ihr mal 2 Minuten vor, wenn ihr das wisst. Kann ich dir das erzählen? Ja, ja, obwohl es den
ja,
also das ist wirklich.
Find ich da jetzt nicht schlimm, ne.
Okay, also sie ist ja irgendwie total überlastet, sie ist eine Mutter mit 1, 2 Kindern und es kommt nicht mehr klar, da ist der Job, da sind die Kinder, ich glaube mit dem Mann läuft es nicht besonders gut und tralala, also steht das Wasser bis zum Hals und dann kommt diese dieses Kindermädchen in ihr Leben, stellt sich da so vor und die kümmert sich um die Kinder und bringt der Mutter wieder Leichtigkeit bei und so und die Mutter blüht dann halt auch auf und erlebt so eine zweite Jugend und tralala und irgendwann sagt die Haushälterin so, jetzt muss ich gehen und sie versucht sie dann irgendwie so bei sich zu behalten, aber sie sagt dann, nee, du brauchst mich jetzt nicht mehr und dann kommt raus, dass sie die Haushälterin selber ist, also sie hat sich eingebildet, sie hat sich herbeifantasiert, also ein riesen Story-Twist dann irgendwie am Ende, also weiß ich nicht. Also bei Ghostbusters kann ich mir schon vorstellen, dass irgendwie sowas kommt. Jetzt nicht sowas, aber halt irgendwie so eine Offenbarung, dass du dann am Ende im Stuhl sitzt und sagst, also, okay.
Also ich, wenn ich so an die alten Filme denke, fällt mir kein Moment ein, wo ich jetzt sagen würde, das ist ein Story-Twist oder so. Bei den alten Filmen entwickelt sich alles so und klar gibt es immer diesen Boom-Moment, wo alles irgendwie hochkocht, aber das ist ja kein Twist in dem Sinne. Ne? Ich meine, dass die Feuerwache hochgeht im ersten Teil zum Beispiel, ne? Oder die Ghostbusters in die Irrenanstalt gesperrt werden und sowas und das Kind entführt wird und so. Das sind halt diese Momente, wo die Story auf einmal so aufboomt. Aber da denke ich mir halt, auch wieder, wenn ein Film gut geschrieben ist und einfach gut von der gesamten Zusammensetzung ist, dann braucht es das auch überhaupt nicht. Und ich finde es halt irgendwie, inzwischen ist es auch in vielen Kinofilmen so, einfach so ein sehr inflationär gebrauchtes Mittel, um irgendwie beim Zuschauer Spannung zu erzeugen. Und das wirkt auf mich oft so sehr bemüht. Es gibt Filme, die können das sehr, sehr gut. Ich fand zum Beispiel The Dark Knight hat das sehr geil gemacht mit dem Story-Twists. Der Joker-Film hat das auch unheimlich gut gemacht, finde ich, mit dem Twist, obwohl man sich an gewissen Stellen schon so ein bisschen gedacht hat, aber nicht wirklich dran gedacht hat, okay, das wird es jetzt so sein und das bringen die Macher auf jeden Fall so. Also das kann gut gemacht sein, aber ich finde, so ein Ghostbusters-Film bräuchte das gar nicht unbedingt.
Bräuchte es nicht, aber ich glaube, dass es irgendwie so eine Offenbarung, also ich könnte mir das vorstellen, es ist so, die kommen da an in dieser einen Öde, dann entdecken die das irgendwie und sie entdecken, wer sie sind und dann blühen sie erstmal auf und haben dann irgendwie so eine Hochzeit, wenn sie dann mit dem Auto unterwegs sind und tralala und es ist alles faszinierend und toll und ich glaube, dann machen sie eine Entdeckung, die sie in eine Krise stürzt. Das ist dieser eigentlich typische Aufbau. Erstmal geht's aufwärts und dann, bevor das Finale ist, passiert irgendwas Schlimmes. Immer. Bei den Originalfilmen war das nicht so dramatisch, weil das waren eher Familienkomödien. Also leicht, das war so ein bisschen was anderes. Das ist ja jetzt der persönlichere Ebene. Und ich glaube, auf einer persönlichen Ebene wird irgendwas kaputt gehen. Vielleicht stellen die irgendwas über ihren Großvater fest, wo sie sagen, oh, Mist, jetzt legen wir das irgendwie alles beiseite, bevor sie sich dann zum Ende wieder berappeln oder so. Keine Ahnung. Sowas könnte ich mir höchstens vorstellen, aber es ist alles Spekulation.
Ja. War auch nur so ein kleiner Gedankengang, den ich hier nochmal mit reinbringen wollte, weil der irgendwie so spontan kam und dachte, wohin sonst mit sowas, wenn nicht hier rein.
Ja, es ist ja völlig richtig. Ja, und mit den Twists hast du schon recht, es ging damals schon los mit dem M. Night Shyamalan und seinem The Sixth Sense, den ich sensationell fand im Kino damals beim ersten Gucken. Und alles, was danach kam, dann hat er Unbreakable gemacht, der auch gut war. Und dann war das auch dieser Twist auf Teufel komm raus. Sei der noch so bizarr. Mhm. Ja, und du merkst halt, okay, das ist jetzt mal seine Masche, in der er hängen geblieben ist. Und dann haben das auch viele kopiert und bis heute.
Ja, ist schade eigentlich. Wie gesagt, das kann gut gemacht sein und es muss halt gut geschrieben sein. Aber es scheitert leider oft daran, dass es halt sehr konstruiert wirkt.
Ja, so ist das. Ja. Gut. Wollen wir mal hier den Adventskalender aufmachen oder die Geschenke auspacken?
Was?
Ja, ich dachte, das war so, nicht jede Überleitung von mir ist sensationell, Danny. Ich wollte jetzt zum Film des Tages überleiten.
Ach so, ja, oder so. Mach mal.
Ja, habe ich ja.
Ach so, ja. Thema der Woche.
Spectral Radio, Thema der Woche.
Da sind wir wieder zurück.
Da sind wir wieder zurück. Achso, wir sind zurück. Ja, oder? Wunderbar. Also,
ja.
Ihr werdet Besuch bekommen von drei Geistern.
Der erste kommt um eins. Ja, ja, hatten wir schon.
Und so also, weiter.
Heute mal das Thema, was wir vor einem Jahr schon bringen wollten und es dann doch nicht gemacht haben. Warum, weiß ich nicht mehr. Das
ist wie bei Afterlife, gell?
Ja, genau. Wir haben es halt. aber jetzt ist es soweit. Jetzt ist es soweit. Wir besprechen den Film Die Geister, die ich rief, mit Bill Murray in der Hauptrolle.
Ja.
Möchtest
ja, also,
mich zu denen zusammenfassen, ja?
Zusammenfassen? Ja, ich habe Zusammenfassung, ich habe Anekdoten, ich habe alles mitgebracht. Informationen, ich habe den ja gerade gesehen. Du hast ihn auch gerade, also nicht ganz gerade gesehen. Ich bin ja quasi aus dem Film in diesen Podcast gefallen.
Sehr gut.
Ich hatte zwischen dem Film und dem Podcast gerade mal Zeit, mir einen Kaffee zu machen. Das ist,
und die,
aber darum geht's gar nicht im Film. Es ist eine moderne Verfilmung der klassischen Erzählung von Charles Dickens, die Weihnachtsgeschichte, in der eigentlich ursprünglich Ebenezer Scrooge, ein alter, geiziger, furchtbarer Menschenhasser und Geschäftsmann, geläutert wird. Er kriegt am Weihnachtsabend Besuch von einem alten verstorbenen Weggefährten, Dankeschön, Kopf, der ihm den Besuch drei weiterer Geister ankündigt und die führen ihn dann in seine Vergangenheit, führen ihn seine Gegenwart und seine Zukunft vor und das sind alles schockierende und rührende Ereignisse und diese Sachen läutern ihn dann, sodass er am Ende zum größten Weihnachtsfreund überhaupt wird und versteht, um was es da alles geht und so und ja, und das ist neu verfilmt worden und mit Bill Murray als Fernsehboss, jüngster Fernsehboss Amerikas, Frank Cross.
Ja, er ist, glaube ich, ist er nicht irgendwie ausführender Produzent? Also so richtig dicker Boss ist er nicht. Also er hat ja noch einen über sich stehen, den Preston Rhinelander.
Robert Mitchum. Ja. Ich habe mir die Castliste hier auf. Ich habe
geschummelt.
Robert Mitchum. Ja, ja genau. Er ist der jüngste Fernsehboss. Das habe ich noch von dem VHS-Titel hinten. Das stand auf der Kassette hinten, auf der Kaufkassette. Was, glaube ich, meine zweite oder dritte Kaufkassette war, die ich mir jemals gekauft habe damals. 1991. Mit meinem ersparten Taschengeld. Timo ist losgelaufen und hat sich dann diese Kassette geholt. Das ist toll. Und seitdem ist die fast jedes Jahr gelaufen. Läuft immer noch. Sieht immer noch gut aus. Aber heute Abend war ich faul und habe ihn mir gestreamt. Das ist
unglaublich.
Ich habe zum ersten Mal habe ich ihn in 16:9 gesehen. Ich habe also zum ersten Mal 20% mehr Bild gesehen. So habe ich das ja noch gar nicht. Das ist ein völlig anderer Film gewesen. Ja.
Hast du ihn denn wieder auf Deutsch gesehen oder im Original?
Ich habe ihn wieder auf Deutsch gesehen.
Okay,
ja, das auch, ist ja immer, ist ja so eine Sache. Ich mag zwar Originalfassungen, aber bei den, das tut mir leid, den muss dir das immer doppelt. Also ich erzähle dem Danny das immer schon privat vorher und dann muss der sich das hier nochmal anhören, weil ich es euch erzähle.
Ja, macht ja nichts.
Okay, pass auf. Also das ist so ist das. Ich mag ja eigentlich Originalfassungen lieber, aber bei diesen alten Filmen, wo man mit der deutschen Version aufgewachsen ist, finde ich halt, ist das für mich immer die Originalfassung. Zumal ich halt auch die deutschen Stimmen und gerade von so alten Synchronisationen oft sehr viel charismatischer empfinde als die englische Fassung. Das wäre ja auch komisch, wenn ich Scrooge gucke in Englisch und Bill Murray klingt überhaupt nicht, wie er klingen sollte.
Merkwürdig, ja. Ne?
Nein, ich finde ja auch seine, viele tun sich ja schwer mit seiner Stimme in diesem Film, weil es ja nicht der normale Sprecher ist, Arne Elsholz, sondern Lehmann, 20% auf alles, außer Tiernahrung. Die Stimme von
Bruce Willis.
Ja, genau. Ja. Wobei ich den halt irgendwie auch gut fand in der Rolle. Da hat er drauf gepasst.
Ich finde, es gibt immer so Momente, wo man, also ich habe den Film zu meiner Schande noch nie im Original gesehen, muss ich mal nachholen. Aber ich finde, es gibt so Stellen, wo man merkt, dass Bill Murray relativ ruhig den Mund bewegt und spricht und der Synchronsprecher aber so komplett abgeht. Und das fand ich halt an manchen Stellen, hat man schon gemerkt, das ist ein bisschen over the top gewesen. Aber im Großen und Ganzen fand ich ihn auch sehr, sehr gut. Und witzigerweise, es liegt aber auch daran, dass ich den Film ja auch schon als kleiner Knirps gesehen habe. Der lief da auch immer zu Weihnachten im Fernsehen seit jeher irgendwie. Ne? Und das witzigerweise ist mir das auch früher nie so aufgefallen, dass es halt nicht die gleichen Synchronsprecher sind, sondern das war halt immer so. Es war ja halt auch nicht die gleiche Rolle so, ne? Es war der gleiche Typ da, ne? Aber das war ja nicht der gleiche wie in Ghostbusters oder so. Und deswegen war das für mich auch vollkommen normal, dass er natürlich nicht die gleiche Stimme hat. Völlig absurd eigentlich.
Ja, da hat man früher auch nicht so das Ohr für gehabt. Ja. Aber ich fand's, ja, was du da sagst, dass er da so ein bisschen aufgedrehter ist als im Original, da kann ich mir auch so vorstellen, dass der sich gesagt hat, normalerweise spreche ich Bruce Willis, oder Dolph Lundgren, da spreche ich gar nichts, außer und Bruce Willis ist ja auch eher so, ja, ich habe so ein Interview gesehen mit Manfred Lehmann, der da ging es halt darum, dass er, ja, da hat er so gesagt, ja, wenn ich Dolph Lundgren spreche, der sagt ja nichts, der stöhnt ein bisschen rum und dann das, wenn ich Dolph Lundgren bekomme als Angebot, weiß ich genau, was auf mich zukommt, wenig Text, wenig Geld. Der Typ ist geil. Aber da kann ich mir auch vorstellen, er hat ja zu dem Zeitpunkt kam auch Stirb langsam und so raus. Und wenn er dann Bruce Willis gemacht hat, dann ist er ja eher so. Ne? Mhm. Und da konnte er mal aufdrehen, richtig.
Ja, stimmt.
Als Bill Murray. Weil Bill Murray ja auch vor allem am Ende dann kriegt er sich ja gar nicht mehr ein.
Ja,
war bestimmt heiser danach.
Wahrscheinlich, ja.
Übrigens habe ich heute gelesen, dass die Drehbuchautoren dachten, dass Bill Murray am Ende, als er dann so auftritt, einen Anfall hat. Weil er so frei gedreht ist dann und völlig am Rad gedreht hat, als er dann geläutert war. Aber ja.
Okay, also war das überhaupt nicht geplant, dass er so abgeht?
Die Drehbuchautoren und er haben sich da irgendwie gemeinsames Drehbuch erarbeitet und da war das aber schwierig, wie der Bill Murray halt, weil der halt irgendwie komplett wieder am Improvisieren war am Set und dann am Ende hat er halt komplett übertrieben und hat halt irgendwie dann, ja, ist ja quasi durchgedreht. Also das soll nicht viel mit dem zu tun haben, was vorher im Drehbuch gestanden ist. Der Regisseur Richard Donner und er, die sind auch so ein bisschen aneinander geraten, ja, verschiedene Ansichten gehabt davon, wie der Film sein sollte.
Ja, Bill ist da ja, glaube ich, auch nicht gerade unbekannt für, dass er durchaus mal aneckt mit Regisseuren.
Ja, also das ist, Murray kam halt, der hatte halt Ghostbusters und der ist halt so erfolgreich geworden, dass er sich nicht mehr wohlgefühlt hat in den USA. Und ist ja 4 Jahre nach Paris geflüchtet. Und dann hat er halt 4 Jahre nichts gedreht und hat sich gedacht, naja, die Filme, die ich machen will, die kann ich eigentlich nicht machen. Was kann ich denn machen? Und dann er fühlte sich auch eingerostet. Und dann hat er halt gesagt, ich muss eine leichte Komödie machen. Und ja, hier, Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens, neue Interpretation, das hört sich nach einem Späßchen an. Kann ich das machen? Und ja, war halt irgendwie, lief dann in verschiedene Richtungen von der Erwartungshaltung. Wobei jetzt nicht genau klar ist, wer da welche Idee hat, in welche Richtung sich das entwickeln sollte. Ja. Mehr kann ich nicht, weiß ich nicht. Okay. Ich war ja nicht dabei. Ich habe keine
Ahnung.
Schon klar,
dass du nicht dabei warst.
Aber wundert einen nicht, oder, wenn man sowas hört. So. Nee. Ja, Bill Murray war schwierig am Set.
Ach was.
Das war noch seine Jugendjahre, seine ungebremst. Er wusste noch nicht, wohin will ich. Was soll das alles?
Aber es ist schon beeindruckend. Weißt du, man weiß nicht, ob Bill überhaupt auftaucht, wenn er zusagt. Ja? Und dann benimmt er sich noch wie die letzte Sau am Set und trotzdem ist er cool und alle mögen ihn. Was ist da los? Wie geht das?
Dieser Typ. Ja, ich glaube, das ist mittlerweile so ein, der Name allein, Bill Murray, ist so ein Stellenwert für sich.
Ja.
Dann nimmt das einfach jeder in Kauf. Die wissen ganz genau, okay, das Publikum will es sehen und es ist ja auch nicht so, dass er nichts taugt dann, wenn er was macht. Das stimmt, er macht es ja auch gut. Also ich kann mir niemand vorstellen, der besser Bill Murray spielt als er.
Ja, das Ding ist ja auch in allen Filmen, die er gemacht hat, man, selbst wenn es negative Kritiken gibt oder so, es wird eigentlich nie Bill Murrays Schauspiel bemängelt. Also wenn, dann scheitert es am Drehbuch oder an sonst was oder an weiteren Darstellern. Aber bei Bill Murray, der ist irgendwie inzwischen so unangreifbar geworden, habe ich so das Gefühl. Selbst wenn er sowas macht wie, wie hieß der nochmal mit den Zombies, dieser neuere Film?
Zombieland? Nein, The Dead Don't Die.
Bitte?
The Dead Don't Die.
Ja, genau. Den meinte ich. Der hat ja auch unfassbar schlechte Kritiken bekommen, größtenteils, aber kaum einer beruft sich irgendwie auf eine schlechte Darstellung von Bill Murray. So.
Aber auch wieder da, Bill Murray ist so ein brillanter Bill Murray in dem Film. Hey, wo hast du das jetzt gewusst, dass das passiert? Ja, ich habe das Drehbuch gelesen. Echt? Also ich habe keins bekommen. Oh. Ja, bist ja auch nur Adam Driver, geh nach Haus. Geh doch, wo du wohnst. Aber zurück, ja, zu dem Film. Ich finde, er hat einige Schwächen. Also er ist nicht perfekt, durchaus. Ich mag ihn aber aufgrund von Sentimentalität und auch, weil ich nicht wirklich schlecht. Wie findest du ihn denn? Du hast vorhin im Vorgespräch gesagt, es wird interessant, weil du hast eine neue Bewertung.
Also, wie gesagt, ich kenne ihn ja auch schon, seit ich ein kleiner Knirps bin, weil er jedes Jahr im Fernsehen geguckt wurde zu Weihnachten. Deswegen habe ich da natürlich auch einen starken emotionalen Bezug zu. Und ich mag den Film auch und habe auch gestern, nachdem ich ihn jetzt ein paar Jahre nicht mehr gesehen habe, wieder gemerkt, ich mag den Film immer noch und der funktioniert immer noch auch gut. Das muss man auch sagen. Weil sich bei mir ein paar Schwächen offenbart haben, die ich so nie wahrgenommen habe. Und das ist zum einen der Running Gag mit der Frau, die ganze Zeit irgendwelche Unfälle erleiden muss. Das war sowas, wo ich so als Kind mega drüber gelacht habe oder so als Jugendlicher. Und jetzt, wo ich das gesehen habe, habe ich so gedacht, es passt einfach so wenig zum Rest des Films. Es wirkt so fremd und irgendwie so reingedrückt. Und auch die Szenen mit dem Geist der gegenwärtigen Weihnacht, das war diese Fee, die die ganze Zeit misshandelt und schlägt und tritt und so weiter, wo ich mal auch dachte, das ist auch nicht gut gealtert. Also das fand ich irgendwie so, dieser Haut-drauf-Humor, den hätte es einfach gar nicht gebraucht, so an den Stellen. Ich meine, ja, das ist dieses Konzept, dass sie diese zarte Erscheinung ist, wie so eine Fee, und dann ist sie halt aber so vulgär und schlägt ihn und sowas. Aber weiß ich nicht, das waren so Momente, wo ich mir dachte, okay, das hat die Zeit nicht gut überstanden irgendwie. Aber die richtig großen Stärken liegen halt wirklich bei Bill Murray, weil die Performance von ihm einfach wahnsinnig gut ist. Ich finde, der kann halt zu jeder Sekunde im Film überzeugen. Der ist immer, immer gut in seiner Rolle. Und es gibt auch so viele kleinere Nebenrollen, die echt gut sind. Ich meine, allein schon, wie heißt er hier, Bobcat?
Ach, der Geist der vergangenen Weihnachten. Nee.
Ich meine den hier, der Set aus Police Academy, Bobcat
Goldwave,
der diesen Typen spielt, der gefeuert wird.
Der Set im Anzug spielt.
Der hat ja jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Szenen, aber der ist jedes Mal so gut und überragend. Ich finde den auch, diese Synchronstimme im Film auch so geil. Klingt halt da auch so ein bisschen wie Set, aber nur nicht so laut, sondern ein bisschen leiser und verzweifelter. Dann noch am Schluss, wie er mit diesem Gewehr abdreht und so, ist es so lustig. Also der, finde ich, ist auch richtig Gold wert in dem Film.
Da wäre auch mal interessant, sich tatsächlich mal die Originalfassung anzugucken und zu schauen, ob der da anders spielt, weil er eine andere Figur ist. Und ob die deutsche Synchro nicht gesagt hat, okay, das ist der aus Police Academy, der Set, den legst du jetzt wieder so an.
Ja, wer weiß. Also ich bin mir da auch nicht so ganz sicher. Aber ich fand es im Deutschen auch cool. Also
Ich finde es so geil. Ich fand das so. Das hat Jahre gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass der das überhaupt ist, weil er so komplett anders vom Erscheinungsbild ist. Obwohl die Stimme halt auch so ist, aber ich dachte, okay, es ist einfach ein Opfer. Aber ich finde die deutsche Version, ich mag auch den Geist der vergangenen Weihnachten so total toll in der deutschen Version, weil die Stimme von Bill Cosby hat. Und
das ist cool.
Ey, das ist doch nicht für dich, Junge! Das ist so geil. Ist wenig kritisch, was ich
hier mir gebe. Ja, schon klar.
Ja, aber ja, sehe ich. Das mit der Frau, die immer drauf bekommt, ich glaube, Ja, hast recht, so richtig passt es nicht rein. Das ist eher nur so ein Slapstick am Rande. Ja. Wahrscheinlich hat sich da irgendein Drehbuchautor gesagt, boah, ich musste mich, weil das war ja so eine Fernsehzensorin oder so. Mhm. Die hat irgendwie, ja, man sieht ihre Nippel, das geht
ja,
nicht.
Ja, stimmt, stimmt.
Und ich glaube, da hat einfach einer von den Drehbuchautoren wahrscheinlich in seiner Vergangenheit schon oft Auseinandersetzungen gehabt mit so
ja, wahrscheinlich, ja.
Sittenwächtern und hat gedacht, boah, jetzt.
Mir fällt da aber gerade ein, was wiederum trotzdem witzig ist, ist halt die Stelle, nach der sie diesen ersten Unfall erlitten hat und die Tänzerin ja schon oder ja gesagt wurde, dass sie ruhig ein bisschen mehr Haut zeigen sollen und so, ne?
Ja.
Und sie dann da die Choreografie proben und dieser Tanzchoreograf dann irgendwie zu Frank Cross, also Bill Murray, kommt und sagt, ey, hier, jetzt schauen Sie sich das an und so. Und die fangen an zu tanzen und er sagt dann zu den Sanitätern, die Dame versorgen, so, darf ich Ihren Kopf drehen? Nein. Und er einfach ihren Kopf dreht, sehen Sie keine Nippel.
Ach, das ist sowieso, es ist unglaublich, was für ein ausgemachtes Arschloch er
ja,
ist.
Ja, wirklich.
Habt ihr es schon mal mit dem Tacker probiert?
So ein Drecksack.
Mit einem Tacker? Ich finde es total wunderbar, wie was für ein Arschloch er ist. Ja, guck mal hier, die Frau ist gestorben. Guck mal hier. Ach, das ist ja brillante Werbung hier.
Wirklich,
das ist schon sehr, sehr, sehr hart. Also es ist auch eine Gratwanderung, das dann rüberzubringen, ohne dass das Publikum ja. sagt,
Vor allen Dingen, ich fand es in der Szene, die du gerade genannt hast, fand ich es ja so geil, wie er den Artikel gezeigt kriegt und er erst so die Hände im Gesicht, das Gesicht in den Händen vergräbt und man denkt erst so, okay, der ist total ergriffen gerade und dann so, das ist die beste Werbung.
Ja. Ach, das ist so herrlich. Es gibt so viele Momente. Er ist ja bei dieser Preisverleihung und hält diesen Preis hoch und sagt, ich werde das immer in Ehren halten. Genau wie sie. Und in der nächsten Einstellung siehst du, wie er es im Taxi liegen lässt. Ja. Das ist
auch so schön, ey.
Es ist wunderbar. Was ich nicht so gut finde, ist, ich mag Bill Murray sehr. Ich mag ihn auch als Arschloch in dem Film sehr. Ich mag Karen Allen sehr, die seine Muse spielt.
Claire.
Danke, Bäulchen, für die Hilfe. Der Danny ist mein Bäulchen.
Aber ich habe doch gar keine Beule.
Vielleicht irgendwann mal. Das ist egal.
Ja, komm.
Aber ich konnte, es gab eine Szene, wo die einigermaßen gut miteinander, als sie sich da diese Weihnachtsgeschenke geben und dadurch dieses Kamasutra blättern. Ja. Aber ich fand, in allen anderen Szenen konnte ich diese Beziehung überhaupt nicht nachvollziehen. Weil sie so grundlieb gespielt hat und er so grundfürchterlich war als Mensch. Und es gab so viele Momente, wo ich mir gedacht habe, Mädchen, es geht einfach weg. Es geht doch nicht. Der ist ja so ätzend. Ich kann nicht nachvollziehen, warum du da ankommst. Und dann auch noch 15 Jahre später, nachdem er sich so scheiße benommen hat, weil er, keine Ahnung, diesen Hund spielen wollte und nicht zum Abendessen.
Ja. Wobei man ja aber auch sagen muss, er war nicht komplett grundauf scheiße, gerade in den Jahren, als sie sich kennenlernen. Also, ne, das, weswegen ja auch den Spitznamen Bäulchen von ihr bekommt, ne, weil sie ihm ja, glaube ich, die Tür vor die Nase knallt, versehentlich. Und dann stoßen sie sich ja noch die Köpfe aneinander, als sie was aufheben wollen. Aber da fand ich ihn, weiß nicht, da wirkte er ja noch irgendwie so. Da war noch ein bisschen Nice Guy und auch die Szene, die du schon genannt hast, wo sich die Geschenke machen und mit dem Kamasutra, da merkt man ja auch immer noch, dass er eigentlich auch echt ein liebevoller Kerl war früher. Nur danach halt diese Szene mit der, wie hieß die Hundeshow nochmal?
Ja.
Und egal, vergessen.
Hat nicht gereicht, dass ich richtig den jedes Jahr geguckt.
Und bei mir offensichtlich auch nicht. Obwohl ein paar Jahre Pause, wie gesagt, dazwischen waren. Aber da fand ich, da war so mega Arschloch, da konnte ich es auch gar nicht nachvollziehen und das wirkt jetzt nicht so, als wenn er sich einfach auf einmal so verändert hat, sondern das muss ja ein schleichender Prozess gewesen sein und also das war halt schon ein bisschen merkwürdig und fand ich auch, da war die Beziehung nicht so wirklich glaubhaft.
Es war halt auch zwischendurch, also klar, ich meine, die haben dann irgendwie ihre Vergangenheit gehabt, aber das ist halt irgendwie zu wenig, um sich festzuhalten. Vor allem, wenn du bedenkst, dass die sich 15 Jahre nicht gesehen haben. Und dann sehen sie sich ganz kurz wieder. Sie geht ja dann und gibt ihm die Karte.
Ja.
Und da ist er schon nicht so nett und will das Mäuschen da tackern lassen und so. Und dann geht er ja in diese Obdachlosenhilfe, wo sie arbeitet, und fängt da an, irgendwie das größte Arschloch zu sein und sagt, ihr schmeißt die raus. Ja, aber das sind doch freiwillige Helfer. Ja, weil die nirgendwo anders Arbeit finden.
Drecksack, ey.
Das ist so unglaublich. Und naja, gut, das ist noch simpleres Hollywood. Ich finde, das ist so pur und hat so eine Naivität noch an sich. Mittlerweile gibt's sowas gar nicht mehr. Das ist irgendwie so dieses Märchenhafte ist irgendwie gewichen, das es früher noch gab. Heute ist alles irgendwie zynischer und weiß ich nicht. Ist schön.
Ja, auf jeden Fall.
Ist ein Märchen, ist schön. Ich mag auch, was mir früher nie so aufgefallen ist, weil man es eher so hingenommen hat, es ist sehr surreal, sehr traumartig teilweise, ja, wenn da so die Szenen und diese Vision, die er so hat, ineinander übergehen und da guckt er in den Fernseher und ist auf einmal da drin und so. Und ja.
Ich fand das
sehr schön.
Also mir ist wieder aufgefallen, wie fantasievoll das alles so zusammengestellt ist. Also wie er halt den Geistern begegnet und wie die ihn so in seine Vergangenheit mitnehmen oder eben in die Gegenwart gerade schauen, woanders hin, ne? Der Bruder zum Beispiel und so. Und der Film, das finde ich, gut schafft, so nicht zu kitschig zu sein. Ich meine, zum Schluss, klar, da übertreiben sie es, aber ich finde, da passt es dann ja auch wieder, weil er da geläutert ist, und ich finde das einfach total, das ist ja so richtig klassischer Weihnachtsspirit dann so am Schluss, und das liebe ich ja eigentlich auch total, ne? Muss ich ja echt sagen, da habe ich echt eine Schwäche für. Aber ansonsten schafft der Film das wunderbar, diese Balance zu halten. Ne, das ist, du siehst diese Szenen, wo er gerührt ist, dann, ne, gerade die Vergangenheit, wo man sieht, wie der Vater nach Hause kommt, ihm diesen Fleischbrocken dahin schmeißt, so weiter, sagt, ja, hier ist gutes Fleisch, Junge. Und der Junge sagt, er hätte sich aber lieber irgendwie, was wollte er nochmal haben?
Eine Eisenbahn oder so.
Genau. Und der Vater dann sagt, ja, dann sucht er halt Arbeit. Aber ich bin doch nur 4 Jahre alt. Such dir einen Job. Ne? Und Frank dann halt die Tränen kommen und so, ne? Und er dann aber das so ein bisschen herunterspielt, indem er sagt, der kleine Junge hat ein Stück Fleisch bekommen, das heutzutage, wie, keine Ahnung, wie viele Dollar auf dem Markt wert ist. Wunderbar. Ne? Also ich finde es halt mal schön, wie man halt merkt. Weil da habe ich mir ja auch drüber Gedanken gemacht, so als ich den Film nochmal geguckt habe, wie nachvollziehbar ist eigentlich die Entwicklung, die Frank Cross durchmacht zum Schluss hin. Weil früher hatte ich immer so den Eindruck, dass das sehr plötzlich kommt. Dass er halt, es kommt der Geist der zukünftigen Weihnacht, und da siehst du ja halt die Einäscherung von Frank Cross. Und dann liegt er auf einmal selber in dem Sarg und hat dann Todesangst. Und dann wacht er ja wieder auf und merkt, ha, er ist am Leben. Und freut sich dann so. Und ich hatte mal so das Gefühl, das ist so plötzlich. Das wirkt mir so reingeschoben. Und ich finde aber, wenn man das aufmerksamer guckt, merkt man halt, dass da so viele kleine Momente da sind, wo man merkt, dass er trotzdem Emotionen hat und dass er eben nicht so ein empathieloses Arschloch im Kern ist. Eben, wie gesagt, dieser Blick in die Vergangenheit, wo er weint, oder der Blick in die Gegenwart mit seinem Bruder und so. Auch da merkst du halt, dass da trotzdem irgendwie Gefühle im Spiel sind und dass ihn das nicht kalt lässt. Und das finde ich halt schön, weil es trotzdem irgendwo nachvollziehbar ist, dieser Sprung dann zum Schluss.
Ja, das stimmt. Ja, also ich fand's auch, mir ging's auch so, ich fand das auch irgendwie immer sehr, dass es teilweise sehr schnell geht, aber natürlich, wenn man dann genauer hinguckt, dann, ich fand immer schon, dass er sehr, sehr, sehr euphorisch am Ende ist.
Ja.
Das ist aber, naja gut, da muss dann halt irgendwie Finale und Stimmung sein und so. Und dann, ja, was wollte ich noch sagen? Ich wollte noch irgendwas sagen. Übrigens, der Bruder, der von ihm im Film, ist tatsächlich sein kleinster Bruder. Das war Bill Murrays kleiner Bruder.
Ja, stimmt.
Und in der Rückblende, der seinen Vater gespielt hat, war sein ältester Bruder, Brian Doyle Murray. ist brillant. Ich finde den so geil besetzt bis in die kleinste Rolle.
Ja, wirklich.
Den ganzen Tag höre ich Entschuldigungen von Leuten, weil sie nicht arbeiten können. Mein Rücken tut weh. Ich bin doch erst 4.
Das ist auch so geil, ey. Das ist aber auch so eine Szene, die ist so erschreckend düster, aber gleichzeitig auch irgendwie so komisch. Also das hat halt auch wirklich wieder diesen Spagat so schön. Also keine Ahnung, also vom Humor her, wie gesagt, bis auf diese Slapstick-Einlagen, ich finde, die passen nicht mehr und die hätte der Film nicht gebraucht, die sind nicht gut gealtert. Ansonsten humormäßig immer noch total State of the Art irgendwie, finde ich.
Ach, das ist absolut. Ach, ich finde das so toll. Es gibt so viele kultige Geisteskranke haben die Werkstatt vom Nikolaus überfallen. Und nur Lee Majors, der 6 Milliarden Dollar Mann.
Das ist auch so geil.
Kann sie rappen.
Ich fand aber auch wirklich diesen TV-Spot, den dann Frank präsentiert, der halt Scrooge ankündigen soll, die Weihnachtsgeschichte, dass er das Event von dem Sender ist. Ne, und wo er vorher dann noch diesen ersten Trailer, den seine Leute da gezeigt haben, so abgewunken hat und gesagt hat, was ist das denn? Das ist doch langweilig und so. Die Leute müssen Todesangst haben, dass sie es verpassen könnten. Und dann so dieser völlig übertriebene Spot mit irgendwelchen keine Ahnung, atomaren Explosionen, wie die ganze Zeit irgendwelche Katastrophen und sowas gezeigt werden. So.
Ja, ja, ja. Nuklearer Regen. Drogenmissbrauch.
Ja, mit dem Schuss, das finde ich auch so hart, ey. Mit diesem schönen, mit dem Löffel, das Heroin heiß machen, das ist so mies.
Ja,
ey.
Und deswegen ja auch diese Warnmeldung.
Ja, ich habe mich vorhin gewundert, als du mir das geschickt hast, ja.
Demir Pry, warte mal, ich muss das Bild nochmal ausrufen, das ist ja herrlich. Das kannst du ja auch nicht ausdenken. Also ich guck mir das bei Prime an und krieg dann Bewertung 12 und die blenden ein Gewalt, Nacktheit, Sexualität, Drogenkonsum. Es liest sich fast selbst schon wie dieser Trailer. Wo war denn da Nacktheit und Sexualität?
Ich glaube, auf das Kamasutra bezogen wahrscheinlich die Szene, weil sie da so ein bisschen rumschmusen. Ja, und wahrscheinlich die Tänzerin und die Nippel-Anspielung, könnte ich mir vorstellen, dass das auf diese Sexualitätsschiene anspielt. Keine Ahnung.
Ist unglaublich. Als ich mir den Film damals gekauft habe, 91, da war ich wirklich noch, war ich da schon. Auf jeden Fall, das hat mich nicht irgendwie, das hat mir nichts angetan. Ich habe da nichts gesehen, was allzu schlimm war.
Wiederum jetzt beim Anschauen gab es eine Szene, die mich total berührt hat, wo ich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, was da passiert und was der Zusammenhang ist. Die Szene zwar wieder mit der Fee, also mit dem Geist der Gegenwart, als er in diesem Kellergewölbe oder eben in diesem Dingens da landet, unter der Straße sozusagen, und er den Obdachlosen wieder trifft, den er ja vorher in der Hilfsstelle gesehen hat, diesen Hermann hieß er, glaube ich, Hermann, der da erfroren ist. So, ne, nachdem der ja irgendwie abgehauen ist und Frank sagt dann noch so, ah, du Idiot, und spricht dann halt mit dem Toten da, ne? Du hättest bei Claire bleiben sollen, ich hab's dir gesagt, da hättest du ihn zu Hause gehabt, hättest es schön warm gehabt und so. Und das fand ich, mir war das gar nicht mehr bewusst, dass das der Typ ist, so, den man da vorher gesehen hat. Ich habe mich, als Kind habe ich das auch gar nicht verstanden, habe ich mir gefragt, hä, wer ist denn das? Ist das einer, den er von früher kennt? Oder ich habe ganz lange angenommen, ist das so wie mal ein früherer Freund von ihm ist oder ein Bekannter oder keine Ahnung und so. Also ganz komisch, und das habe ich jetzt erst geschnallt. Und auch, dass der am Schluss nochmal zu sehen ist, nämlich mit den Geistern, die am Schluss nochmal auftauchen, als Frank geläutert ist, und er guckt dann so nach oben und sieht dann da oben die Geister rumtanzen, und da ist er ja auch wieder dabei als Engel und findet das total cool und freut sich, und das fand ich cool, das habe ich echt abgefeiert, aber ansonsten fand ich die Szene echt sehr, sehr berührend und traurig. Also erstmal
ging es mir auch so. Mit all dem, was du da gerade gesagt hast, ich habe den auch nicht einordnen können, weil er ist auch relativ kurz, ist die Szene mit diesen drei Obdachlosen. Und dann sind es halt drei auf einmal und dann sind es halt einfach nur Nebenfiguren. Man achtet da auch nicht so drauf und als Kind schon gar nicht so. Da ist man nicht so aufmerksam. Und dass der am Ende dann dabei war, habe ich auch nie drauf geachtet, weil dann, keine Ahnung, der Geist der zukünftigen Weihnachten ist einfach zu auffällig. wenn er irgendwie neben einem steht.
Das ist auch für mich so einer der Höhepunkte des Films. Also allein so vom Kostümdesign und so, das ist genial.
Vom Kostüm. Ich muss nur noch sagen, die Szene mit Herman da unten, der eingefroren war, finde ich total schön gefilmt.
Ja.
Ist natürlich traurig, aber ich finde es total schön inszeniert.
Das ist, der hat viele Stellen, die sehr schön in Szene gesetzt sind und gut gefilmt sind. Also auch gut vom Bild her, die Bilddarstellung und so, das finde ich auch echt schön in vielen Stellen. Mm.
Ja, ich finde es wirklich, es ist märchenhaft, also in jeglicher Hinsicht, wie das so inszeniert ist und dieses Traumhafte und teilweise hat es auch was Erschreckendes. Also das ist ja wirklich auch eine erschreckende Szene, aber schön. Schön furchtbar. Ja. Was wolltest du sagen?
Wie gesagt, ich finde den Geist der Zukunft, den finde ich richtig klasse. Also allein schon halt, dass er zwischendurch hat er ja diesen Fernsehbildschirm als Gesicht, wo du dann Bilder drauf siehst und auch irgendwie so ein Knochenkopf und was weiß ich, was das so ineinander überläuft auch teilweise. Das ist so bizarr und eigentlich so ein Kontrast zum Rest des Films, aber ich finde es so cool gemacht und es passt dann aber auch wieder so toll rein und auch wie Frank dann so die Kutte aufmacht, weil er erst denkt, es ist der gleiche Typ, der halt in seinem Scrooge-Event dabei ist, den er ja vorher gesehen hat.
Ja.
Und guckt dann so unter seine Kutte und dann siehst du irgendwie so die Rippen und dazwischen sitzen irgendwelche Dämonen, die ihn anschreien und so. Und dann macht das zu, guckt so, kneift die Augen zu, macht sie wieder auf und macht sie nochmal auf und guckt und die schreien ihn wieder an und er macht es wieder zu und guckt so. Das finde ich auch so geil. Ja,
das war super. Aber also erstmal, das Design ist cool. Ich fand den auch früher immer unheimlich. Ja. Also als er zum ersten Mal versucht zu kommen und dann kommt diese Hand da aus diesen Monitoren raus. Ja,
beeindruckend gefilmt auch.
Ja, das ist super. Der Jahrmarkt-Effekt, aber gut. Was wollte ich denn sagen? Aber auch vorher, als der andere Typ es eben ist, dieser Schauspieler da für die TV-Aufführung und Frank bricht so ein und dreht sich durch. Ich finde das sowieso herrlich, wie er sich irgendwie zum Horst macht vor dem anderen Typ, der eigentlich sein Konkurrent ist und ihn wahrscheinlich ausstechen will. Und es ist ganz, ganz großartig. Ich finde den anderen, Bryce Cummings, den finde ich auch super. Den kenne ich auch aus Gremlins 2, wo er so einen Donald Trump-Typ gespielt hat. John Glover. Ja.
Der ist auch echt genial, auch in dem Film. Ja.
Der war super. Großartig. Nee, wer sich da irgendwie zum Horstmann und einbricht und ach, herrlich. Ja. Ach, ich mag den Film. Geht immer wieder. Ein meiner Weihnachtsklassiker.
Zu Recht.
Neben drei Haselnüsse für Aschenbrödel.
Ja. Kann ich inzwischen irgendwie nicht mehr sehen.
Nein? Aber konntest du mal?
Ja, der gehörte früher auch bei uns zu Hause so zu Weihnachten dazu, weil meine Mutter den total geliebt hat. Den haben wir dann noch immer zusammen gesehen. Das war früher zu Weihnachten, ich weiß gar nicht mehr, wie es heute ist, weil ich schon jahrelang kein normales Fernsehen mehr gucke. Aber früher gab es auch mal ganz viel diese osteuropäischen Märchen und sowas. Und das haben wir auch so geliebt und haben das immer geguckt. Und es war immer total schön. Wenn man sich so zu Hause in Decken eingekuschelt hat, dann gab es irgendwie immer einen Kakao und so. Und das war immer richtig, richtig gemütlich und kuschelig und so. Aber irgendwann konnte ich es einfach nicht mehr ertragen. Ich finde die Musik nervig, was ja für viele total Kult ist. Und ich will das halt auch gar keinem kaputt reden irgendwie, um Gottes Willen. Aber ich weiß nicht, irgendwie für mich kam irgendwann so ein Punkt, da war das für mich irgendwie gegessen. Also ich kann es auch inzwischen echt nicht mehr sehen.
Okay, ja, die Musik fand ich auch schön. Ich fand den Film immer am Anfang ganz, ganz schön und nachher war er mir dann aber immer zu lang. Aber Musik, das ist vielleicht auch nochmal was man erwähnen kann für die Geister, die ich rief, von Danny Elfman, finde ich auch wieder sensationell. Da habe ich jetzt auch die ganze Zeit diesen Ohrwurm im Kopf, während wir hier reden.
Du hast den Ohrwurm im Kopf?
Ja. La 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 la. Sorry.
Dö, ja, gut. Dö. Das ist ja was, wo ich immer anecke mit, wenn ich sage, Elfman-Soundtracks klingen halt immer gleich.
Ja, da hast ja recht, da eckst du nicht an. Das ist ja sein Aushängeschild.
Okay, aber das
ist ja auch eine ganze Weile gut gegangen. Und irgendwann war er halt auserzählt relativ schnell.
Ja, aber es ist oft, ich merke das mal wieder, wenn ich das sage und das sind halt irgendwie Filmkenner oder sowas oder halt auch Fans von Elfmans Musik, ne, die reagieren da nicht so gut drauf. Und es ist ein Trademark, ich finde aber auch irgendwann hat das irgendwie, weiß nicht, war es auch raus, weil er auch so viel eingesetzt wurde und auch so viele Hits dann oder so viele Hitfilme mit Musik bestückt hat und weiß nicht, da war es für mich irgendwann durch so mit ihm. Und
absolut. Ich finde auch, der hat seit 10, 15 Jahren nichts mehr Wichtiges gemacht.
Das stimmt.
Ist so. Ja, ganz im Gegenteil. Justice League war katastrophal. Lauter katastrophale Entscheidungen getroffen. Aber damals war das ja alles neu. Das war ja am Anfang. Von daher war das ja toll. Mhm. Und ich sehe es halt immer im zeitlichen Kontext. Deswegen, ich mag das. Ich mag ich liebe seine Batman-Dinger und das finde ich auch total gut. Und wo ich ihn auch super, also in Edward mit den Scherenhänden, wenn ich das höre, dann kann ich anfangen zu heulen. Und was ich ihn auch nochmal ganz toll fand, war in der mit Johnny Depp und Christina Ricci, Sleepy Hollow. Mhm. Den Soundtrack höre ich mir auch gern an.
Ja, der ist auch echt gut.
Aber dann nachher ist er natürlich dann irgendwie so zur Eigenparodie verkommen, ein bisschen leider. Ist halt so.
Schade.
So ist das. Ja. Haben wir noch was final zu erwähnen? Noch irgendwas unerwähnt? Wahrscheinlich ganz viel, aber ich bin eigentlich relativ auserzählt.
Ja, ich auch. So, wie gesagt, nur noch mal zusammenfassend. Also ich finde, dass der Film immer noch funktioniert und keine Ahnung, also wenn man über so ein paar Negativpunkte, die wir auch schon genannt haben, hinweggucken kann, dann finde ich, kann man auch ganz, ganz viel Spaß mit dem Film haben. Und es ist halt einfach, also ein Bill Murray in Hochform und wahnsinnig witziger und auch irgendwie sehr, sehr berührender Film.
So ist es. Ja, dem kann ich nichts hinzufügen, das sehe ich auch so. Okay. Also das ist so ein Film, er ist nostalgisch belastet bei mir, also ich mag den eh. Aber ich glaube, auch wenn ich das komplett wegnehmen würde und ich ihn zum ersten Mal sehen würde, fände ich ihn trotzdem super. Mhm. Weil er einfach dieses märchenhafte Flair, dieses 80er-Flair auch wieder halt ganz viel mit dem hier Titelsong da. But a little love, da da da, mhm. In your heart.
Und jetzt die linke Seite vom Kino und jetzt die in der Mitte.
Ja,
und du hast doch die ganze Zeit während des Films Krach gemacht.
Ja, das war allerdings ein Moment, wo ich mich immer schon ein bisschen fremd geschämt habe. Das war irgendwie ein bisschen cringy, weiß ich nicht. Egal. Lange vor Deadpool. Gut, okay. Ja, das war's.
Sind wir durch.
Da sind wir durch.
Da sind wir durch.
Film, mit der Sendung, mit dem Jahr.
Mit dem Jahr. Timo, hast du noch irgendwas rückblickend oder abschließend für dieses Jahr, für 2020 zu sagen?
Ja. Was für ein großer Scheiß. Und ich bin froh, dass es jetzt vorbei ist. Ja. Schlimmstes Jahr ever, aber wir haben versucht, das Beste draus zu machen. Und ich hoffe, ihr auch. Und jetzt blicken wir in eine schönere Zukunft und drücken uns all die Daumen, dass das nächste Jahr wenigstens ein wenig besser wird.
Ja. Wobei ich aber auch sagen muss, so schlimm wie vieles in diesem Jahr war, und das war sehr, sehr viel, gab es aber auch viele schöne Sachen, die mir persönlich auch passiert sind. Allein halt schon auch dieser Podcast hier. Und das zeigt sich immer wieder, auch wenn die Welt irgendwie so aus den Fugen gerät, gefühlt, gibt es halt immer wieder so Dinge, die einem Glücksgefühle bescheren. Und da bin ich sehr, sehr dankbar für und kann nur sagen, ich gehe irgendwie mit viel Hoffnung und Freude im Herzen in das nächste Jahr. Und ich denke, es geht bergauf, es wird besser und ich glaube, nächstes Jahr werden wir tatsächlich viele Höhepunkte erleben.
Das hoffe ich auch, ja. Ja, und dann lass uns doch am Ende nochmal einen Dank an unsere Hörerschaft, dass ihr uns immer noch treu seid. Und wo wären wir nur ohne euch?
Richtig, ja.
Vielen
Dank.
Ja, wir bleiben für euch am Ball und machen weiter. Und uns bleibt uns ja auch gar nichts anderes übrig.
Ja, aber was sollen wir sonst machen? Wir können ja sonst nichts.
Schmeiß sie raus, Claire. So Freiwillige. Ja, weil die sonst nichts können. Die kriegen sonst nichts. Wenn du jemand rettest, dann rette dich selbst.
Rette dich selbst, genau. Und ich hätte auf ihn hören sollen. Besten Jahre habe ich verschwendet.
Ja, wie sie dann so diese elegante Ekeltussi geworden ist.
Ja, furchtbar, ne?
Naja, ach, gut, ja. Okay. Das war's.
Ja, Leute. Das war 2020. Das war Spectral Radio für dieses Jahr. Habt schöne Feiertage, schöne Weihnachten und kommt gut ins neue Jahr rüber.
Ja. So sehe ich das auch.
Timo, ich danke dir für dieses Jahr.
Ach, ich habe zu danken.
Nö, ich habe zu danken.
Nein, ich habe zu danken.
Nee, ich habe zu danken.
Wenn du jemandem dankst, danke dir selbst.
Nein, es war, wie gesagt, es war ein es, what a ride. Es war ein turbulenter Ritt durch dieses komische Jahr, in dem eigentlich trotzdem auch nicht viel passiert ist. So, ich freue mich total auf das, was kommt. Und dass wir das zusammen erleben können.
Ja, so möge es sein. Okay,
dann sagen wir Tschüss. Haut rein. 3, 2, 1.
Tschüss.
Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo.